Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Willkommen.
Da sind wir.
Beim Podcast eures Vertrauens, beim Filmpodcast eures Vertrauens.
Mhm.
Floskel, oder?
Ja, voll.
Miese Floskel.
Ja, ich habe mich da auch gleich gefragt, meinst du wirklich, es gibt Leute, die sagen, du, mein Filmpodcast des Vertrauens ist bliblablub.
Ist der einzige, den du brauchst.
Ja, hey, wer sagt das denn?
Du meinst jetzt so in live,
also ich
oder?
Kenne nur Leute, die das von sich behaupten und niemand, der das über jemand anderen sagt. Weißt du, ich meine?
Ich glaube schon, in meiner Vorstellung sagen die Leute über uns, dass wir der Podcast ihres Vertrauens sind.
Wenn dann so im Freundeskreis gesprochen wird, und was hörst du so für Podcasts? Oder
mein Podcast
was
des Vertrauens sind die Bewegtbild-Banausen. Warum sollte das nicht jemand
glaubst
sagen
du,
auf
echt?
Der Welt?
Ja, gib mal Bescheid, ob ihr das jemals so benutzt habt.
Mr. Pink hat in seinem Wohnzimmer ein riesiges, selbstgemachtes Plakat von uns.
Das heißt noch lange nicht, dass er diese Formulierung verwendet. Ich will ausschließlich darauf hinaus.
Machst du, ja gut, vielleicht ist das jetzt wieder so ein sehr beschränkter Wortschatz bei einigen Kandidaten. Dass man, da würde es schon scheitern.
Siehste? Ein Grund mehr, dass sie diese Formulierung nicht verwenden.
Die möchte es wieder sehr genau wissen. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Nee, ich bin da, als du damit eingestiegen bist, und ich meine, das hatten wir schon öfter, früher haben wir das auch immer wieder mal thematisiert, dass es eben viele Podcasts gibt, die das von sich behaupten. Und jetzt ist mir aber irgendwie das erste Mal überhaupt der Gedanke gekommen, ob das im Umkehrschluss überhaupt angewendet wird.
Ich finde es auch so lustig, also einige Podcasts sagen ja tatsächlich, dass es so der einzige Podcast ist, den ihr braucht. Sowas müssten auch andere behaupten oder die Hörer. Also so, das sind ja so alles Sachen, so, die eigentlich nicht von euch selbst kommen müssen. Das ist ja eigentlich nur, wenn es von euch selbst kommt, ist es ja einfach nur so eine, ihr stellt das jetzt einfach nur so in den Raum.
Naja, vor allem, also wenn du irgendwas nicht brauchst, dann sind es Podcasts.
Naja, so würde ich das jetzt auch nicht sehen.
Also von brauchen, Alter, brauchst eh nicht viel, so genau genommen.
Wie krass der Podcast eigentlich die, also wie, also mir erleichtern Podcasts extrem die Wartezeit auf irgendwelche Geschichten.
Ja, aber das
Flughafen
hat doch,
und Co.
Ja, aber hat doch davor wahrscheinlich Musik übernommen oder irgendwelche Hörbücher oder.
Ja, Hörbücher habe ich selten konsumiert, aber ich war ja schon immer dagegen, mir irgendwelche Filme auf dem Handy oder so in kleinen anzugucken.
Ja, klar.
Und da ist so ein Audioformat ist natürlich dann ideal. Wo du jetzt kein Bild brauchst, weißt du, was du dann nur über die Ohren konsumierst. Insofern, wenn du auf irgendwas wartest, ist das ein Podcast eine gute Sache und man wartet halt viel. Es ist halt so, ich nutze halt so Podcasts zu hören auch so in so einer Phase, wo ich zum Beispiel, genau, wo ich, ist ein gutes Beispiel, wo ich halt normalerweise Musik hören würde. Wenn du jetzt die Wohnung aufräumst, wenn du irgendwas sortierst,
ja, eben.
Wenn du ein Regal aufbaust oder wenn du einkaufen gehst oder deine Pfandflaschen wegbringst oder so eine Scheiße. Das sind halt alles Gelegenheiten, wo man Podcasts hören kann und das ist schon.
Und da bist du echt umgestiegen, also da hörst du.
Ja, Musik ist weniger geworden, ja, tatsächlich, ja.
Abgefahren.
Ist schon seit, also seitdem wir diesen Podcast hier machen und ich die Kollegen auch höre, ist das mit der Musik ein bisschen zurückgegangen. Aber ich habe ja auch meinen Ausgleich in meinem Beruf.
Insofern, ja, eben, ja.
Das ist ja nicht zu unterschätzen. Also da höre ich auch eine Menge Musik und bekomme das mit und muss ja meine Hausaufgaben machen, muss mich ja überall durchforsten. Insofern ist jetzt nicht so, dass also so ganz Musik ausklammern aus meinem Leben werde ich nicht können, eben. Aber will ich auch nicht.
Ja, das, nur ich entscheide mich da immer noch, immer wieder für die Musik.
Ja, ja. Du bist ja auch nicht der extreme Podcast-Konsument, ich ja schon. Ich würde mich schon darunter zählen.
Ja, okay.
Unabhängig von unseren eigenen, vom Gegenhören, das ist ja mehr so.
Aber hörst du denn über unsere Kollegen hinaus noch irgendwie andere Podcasts?
Ich höre immer wieder rein.
Wo denn?
Na, in Podcasts, mit denen wir zum Beispiel noch nicht kollaboriert haben, oder wo ich sage so, aber es sind primär Filmpodcasts.
Aber schon alles Film, okay.
Ja, es hat schon, sind schon alles Filmpodcasts, aber es gibt ja auch immer wieder neue oder welche, die mir durch die Lappen gegangen sind oder jemand nennt halt irgendwo Podcast, den ich halt aufschnappe und dann höre ich da mal rein.
Mhm.
Aber so primär die, die ich als wirklich gezielt höre oder wo ich auch höre, wenn mich jetzt die Themen oder die Filme nicht interessieren, das sind tatsächlich mehr die Podcasts, mit denen wir auch schon mal was gemacht haben.
Mhm.
Also ja, hier Filme zum Beispiel, höre ich jede Episode.
Okay.
Also das sind so die Kandidaten, die ich tatsächlich von Minute 1 bis Minute 0 höre. Also durch.
Okay.
ja, ich weiß.
Interesting, ja, okay. Und darüber hinaus hörst du aber keine Podcasts. Also bist jetzt nicht in andere Themenbereiche schon mal vorgedrungen?
Also vielleicht 3-4 Mal.
Mhm.
Einmal habe ich in so einen Musikpodcast reingehört. der sich jetzt auch so mit Entstehung von so Welthits befasst hat, wo die dann darüber geredet haben, wie dieser Welthit entstanden ist und wie erstmal die Idee kam, die Melodie so zu komponieren und so. Das fand ich auch ganz interessant. Ich habe mal in den Watchmen-Serien-Podcast damals habe ich reingehört, was jetzt auch natürlich ein Serien- oder Film-Podcast-Thema beinhaltet. Mhm. Also sowas, aber eher selten.
Und natürlich Nie im Leben, der Podcast, wo wir beide zu Gast waren.
Natürlich auch Nie im Leben, ja. Gut, dass du es erwähnst. Haben wir die letzten 5 Episoden vergessen. Weil, ja,
naja, jetzt ist draußen. Ne? Also davor wäre es ja, glaube ich...
Nee, ich glaube, wir hätten... Also
hatten zwei, wir schon eine Chance?
Ja, okay. Ja, 2 Episoden wäre schon gewesen, wo der schon raus gewesen wäre.
Ja, gut.
Wenn wir die Support-Episoden jetzt dazu zählen. Aber ja, Nie im Leben heißt der Podcast von unserem Kumpel Chris Rodriguez, der ja auch schon zu Gast war und mit dem wir öfter mal auch im Kino waren.
Ja, den macht er nicht alleine.
Macht er nicht alleine, ja. Philipp Dittbenner heißt der Bursche. Mhm. Kennt ihr vielleicht als Sänger, aber der ist der zweite Moderator in diesem Klüngel. Die haben auch noch, glaube ich, 1-2 andere Moderatoren, die ab und zu mal durchswitchen, aber da kenne ich jetzt die Namen nicht.
Ach so, ja.
Bin mir nicht sicher, ob Philipp Scharf einer von denen ist, der auch schon mal bei uns war, hier zu Star Wars. Aber hört mal da rein bei den Jungs. Ja, da waren jetzt Lee und ich erstmalig, dass da 2 Leute zu Gast waren. Das ist ein ganz lustiges Konzept, weil normalerweise kommt da nur eine Person und erzählt eine Lügengeschichte und eine wahre Geschichte aus seinem Leben. Mhm. Und die beiden Jungs müssen dann rausfinden, was die Lügengeschichte ist. Und in dem Fall hat man 2 Personen vor sich und einer hat eine Lügengeschichte erzählt und der andere die Wahrheit. Insofern, das war bisher noch nicht da gewesen. Da mussten erst die Bewegtbildbanause kommen für so eine Premiere.
Ja, aber das war cool.
Ja, war lustig auf jeden Fall.
Ja.
Da unbedingt reinhauen. Schönen Gruß an die Kollegen.
Ja, liebe Grüße.
Definitiv. Und ja, es kommen ja auch immer wieder neue HörerInnen dazu. Insofern herzlich willkommen. Also ihr seid bei den Bewegtbanausen. Wir kümmern uns primär um Serienfilme und so ein Zeug.
Da kümmern wir uns, ja.
Und besprechen alles Gesehene. Wir kümmern uns um euch.
Wir kümmern uns, damit ihr nicht müsst. So.
Richtig, das ist es, ja.
Ja, wir gucken uns ganz viel schöne und weniger schöne Dinge an.
Das ist korrekt, ja.
Ja.
Mir gegenüber sitzt Lee. Oder wie ich ihn auch gerne noch nenne, das unsagbar Böse. Mein Name ist Guess.
Also wirklich. Das unsagbar Böse, was habe ich denn heute schon wieder gemacht, ey?
Spätestens bei der ein oder anderen Rezension werde ich wahrscheinlich darauf zurückkommen. Oder bei der ein oder anderen Punktevergabe. Ich meine, die geht es ja genauso mit mir insofern. Wie oft du hier schon aus allen Wolken gefallen bist.
Ja, deswegen die Welt bist du doch noch nicht, hast. Deswegen bezeichne ich dich doch noch lange nicht als das unsagbar Böse, Alter.
Ja, ich dich aber, weil ich nämlich mega aggressiv bin.
Ja, so kennt man dich.
So okay. Kennt man mich. Der aggressive Guess.
Na,
Ja, gucken wir mal, wo die Reise heute hinführt, oder? Wir haben ja ganze 3 Auftragsfilme im Gepäck.
Ja, heute ist einiges.
Da wird einiges geraten und ja, wir haben ein Punkteraten-Spiel.
Ja, das haben wir auch noch.
Das haben wir auch noch, genau. Und bei Auftragsfilmen, das heißt bei Filmen, die wir von unserer Supporterschaft bei Patreon und Steady im Vormonat einsammeln und die sagen, den Film würden wir gerne, wir würden uns gerne die Rezension von euch kaufen. Die folgen dann in dem nächsten Monat. Und von diesen Filmen haben wir 3 im Gepäck. Und bei denen wird es besonders tricky, weil die müssen wir vorher einschätzen. Und uns nicht erst die Meinung von dem anderen anhören und dann die Punkte raten. Also, könnte interessant werden heute. Mhm. Ich habe heute ein bisschen so die Erklärsendung so für Leute, die,
ja, das ist cool.
Die frisch einschalten. Aber ja. Kann auch mal nicht schaden.
Weil nee, eben.
Wir haben schon echt eine Menge Insider und eine Menge hier, keine Ahnung. Und Anna Pinguin, da muss man erstmal in Folge 112 reingehört haben, um das zu checken.
Ja, eben.
Ist schon auch eine Menge, wo man erstmal, ja, wir belohnen halt diejenigen, die halt wirklich alles durchgewünscht haben von uns.
Oder wir sind einfach zu faul, das jedes Mal nochmal vorne aufzurollen, ey.
Das könnte es auch sein, ja.
Apropos, ich habe mich am Wochenende...
Der ist nicht nur unsagbar böse, der ist auch noch schweinefaul, der von Lee.
Ja, genau. Gerade halt einfach ein bisschen wenig Zeit.
Ja, ja.
Pass auf, ich muss jetzt auch noch kurz was aus meinem Leben erzählen. Ich war letztes Wochenende auf einem Geburtstag eingeladen von einem Freund und der hat in so einer Bar gefeiert und Julius war auch da.
Ach, Julius, ja, mit dem haben wir ja schon 1-2 Mal aufgenommen.
Genau, und der ist jetzt an seiner Doktorarbeit dran. Deswegen halt, aber da in den Endzügen, aber deswegen natürlich schwer busy, weil ich natürlich sofort gefragt habe, wann kommst du mal wieder zu Gast? Er guckt natürlich sehr eifrig weiter Horrorfilme und schreibt da jetzt eben an seiner Doktorarbeit und er meinte, wenn es gut läuft, Ende des Jahres, ansonsten ist er irgendwann Anfang des Jahres wieder am Start.
Schön. Deine oder die eine oder andere haben da einen Grund, sich zu freuen, weil kann man doch ganz gut an die Episoden, weil er einen sehr analytischen Ansatz hat bei den bei der Rezension von Filmen, im Gegensatz zu uns, was ja viel aus dem Bauch raus ist.
Mhm.
Und das, die Mischung kam ganz gut an bei den Leuten.
Ja, eben. Der weiß da halt echt viel. Und das ist dann halt ganz cool, weil man natürlich ein bisschen tiefer in die Materie dann eintauchen kann.
Mhm.
Ja, und der muss unbedingt mal wieder an den Start kommen. So, und dann waren wir da und standen draußen und haben uns natürlich auch kurz über Filme unterhalten. Und da ist einer dazugekommen, der das mitbekommen hat. Also der da auch zu den Gästen gehörte. Und
ich stelle mich mal dazu.
Nee, weil der war halt, der ist selber krasser Filmfan,
mhm,
wie er sagt.
Der einzige Filmfan, den ihr braucht.
Ja, nee,
hat
pass
er gesagt,
auf.
So hat er sich, Alter, vorgestellt, oder?
Nee, nee, nee. Also wie gesagt, ein bisschen jüngeres Semester, so Anfang 20.
Ein bisschen ist gut, ja.
Naja, jetzt die Truppe, wo ich da war, die waren alle so um die zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Also ich war da definitiv einer von den Älteren. Jedenfalls.
Haben sie gefragt, so, sag mal, wessen Vater ist das eigentlich? Ja, genau. So, wen will der denn abholen hier
den
von
Opa
euch?
Mitgebracht. Nee, ich bin da ganz gut assimiliert. Jedenfalls reden wir dann da eben kurz über Filme und dann kommt dieser eine junge Typ dazu. Und das war seit langem mal wieder jemand, mit dem ich mich länger über Filme unterhalten habe, der nicht du bist. Oder hier halt jemand im Podcast-Kontext.
Okay.
Alter Falter, ey. Das ist, also der Typ ist wahrscheinlich krass repräsentativ für eine gewisse Art Filmkonsument. Jetzt mal davon abgesehen, dass der sich gerne irgendwelche Dinge einbaut, bevor er einen Film konsumiert.
Okay.
Also primär so Psychedelics, weil er halt.
Ach so, gleich, okay.
Ja, ja.
Da hätte er jetzt alle sein können, so. Aber jetzt hast du ja spezifiziert.
Ja. Mhm. Weil er sagt, dann taucht er halt in den Film ein und dann findet man halt auch Venom 3 plötzlich sensationell. So, und genau, ich war da auch so ein bisschen skeptisch und vor allem war ich enorm skeptisch, als er meinte, er schließt kategorisch Filme vor 2000 aus.
Kategorisch?
Ja.
Stark.
Guckt er nicht, hat für ihn so ein Ding mit, ist für ihn so ein Ding mit der Qualität und ich so, Alter, hast du schon mal was von aufbereiteten Fassungen gehört? Also, hä? Du kriegst doch sensationelle Qualitäten von richtig alten Filmen.
Ja.
Was zur Hölle? Aber ne, man hat schon gemerkt, so, er ist halt mit Streaming quasi aufgewachsen und so für ihn haben Filme halt eine gewisse Optik zu haben. Und meinte aber gleichzeitig dann im späteren Verlauf auch, dass er schon für eine langsame Erzählweise irgendwie auch empfänglich ist. Ja, jedenfalls hat der mir die ganze Zeit irgendwelche Filmnamen um die Ohren geballert und ich so, ja, habe ich gesehen, ja, habe ich gesehen, ja, habe ich gesehen, nee, habe ich nicht gesehen, ja, klar, habe ich gesehen und so immer wieder so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, der wollte mich so ein bisschen herausfordern und meinte dann aber schon irgendwie nach, es hat keine 10 Minuten gedauert, meinte er so, ey, wie krass. In meinem Freundeskreis bin ich so der Typ, der was über Filme weiß und voll viele Filme guckt und so. Und jetzt fühle ich mich total erbärmlich neben dir. Ich so, ja komm, bin ja auch eine ganze Ecke älter und so. Außerdem mache ich da noch so einen Podcast und deswegen, ich gucke halt einfach scheiße viel Filme. Und ich habe an dem Abend tatsächlich, es war so dann meine Mission auch, weil er hing halt echt an mir dran, weil er in mir so seinen Endgegner gefunden hat. Ne? Und kam dann dauernd
Obi-Wan Kenobi, jetzt kommt's.
Ja, also weil er war dann schon am Ende sehr inspiriert und ich meinte halt auch so, Digga, du verschließt dich vor den besten Filmen dieser Welt, ey, wenn du nichts vor 2000 gucken willst, Alter. Und dann meinte er aber so, ja doch, den Paten hat er gesehen. Und ich so, und? Er so, ja, super geil. Ich so, ja, also.
Spätestens da müsste doch die Erleuchtung da kommen. Ja, ah, okay, die haben doch gute Filme vor 2000.
Aber er hatte halt so eine generelle Scheu vor und irgendwie, ne, macht er sich da halt nicht von sich aus so auf den Weg. Dann meinte ich, also zum einen, hör mal in unseren Podcast rein, zum anderen meinte ich, ey, guck dir auf jeden Fall viele alte Filme. Und dann kam er noch an, meinte, ja gut, dann sag mal deine Top 3 von Filmen vor 2000. Ich so, Alter, was? Okay, sollen wir es vielleicht auf 3 Regisseure beschränken, wo du dir schon mal irgendwie alles nahezu angucken kannst oder so?
Top 3 für YouTube, Mann.
Ja, ja, also sag. Wirklich, so, aber so gerade im Gehen auch noch, weißt du, ich so, Alter, bitte was? Naja, ich meine da auf jeden Fall, hey, guck dir mal ein paar Kubrick-Filme an, so, weil da kannst du schon mal nichts falsch machen, erst recht, wenn du kein Problem mit einer langsamen Erzählweise hast.
Mhm.
und meinte so, also gerade mal diese Stargate-Sequenz in Space Odyssey, wenn er sich eh gerne was einbaut, Alter, da wird er den Spaß seines Lebens mit haben.
Bestimmt, ja.
Naja. Ja, jedenfalls, es war sehr nett. Also auch liebe Grüße dahin, weil irgendwie, ja, ist halt echt abgefahren. Ich finde es immer wieder spannend, halt zu sehen, wie so eine andere Generation jetzt an das Thema Film rangeht.
Mhm.
Und natürlich läuft da viel über Streaming, aber er ist eben auch sehr auf dem Kino, was ich ja cool finde, aber ist dann auch eben, er sitzt dann gerne so ganz vorne, ne, so dritte Reihe, und zieht sich das auf die Art rein. Aber totaler Tarantino-Fan, aber dann halt irgendwie Reservoir Dogs noch nie gesehen.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, sein Prime war auch in den 90ern.
Eben, also der kennt er irgendwie, ja, aber für ihn sind es halt Inglourious Basterds und Django. Ne, und das sind so die Tarantino-Filme irgendwie, die er dann wiederum auch schon oft gesehen hat. Und meine ich so, warum, dann guckst du dir sie oft an und hast aber Reservoir Dogs noch nicht gesehen. Alter. Das ist krass.
Also es scheint eine neue Generation zu sein, weil ich hatte immer das Gefühl, dass die Generation, die sagt, ich gucke keine alten Filme, können sich irgendwie noch so bis zu den 80s noch so drauf einigen, weißt du? Weil die gucken dann schon irgendwann
mal
zurück,
Alter,
in die Zukunft oder Jurassic Park und so, weißt du? Das war eine Generation, die wahrscheinlich jetzt auch wieder ausstirbt. Wo,
ey, keine
von Leuten,
Chance.
Die sagen, Alter, so, Alter, nee, wir gucken nur
zu. Der hat das noch weiter eingegrenzt. Der meinte so, naja, eigentlich vor 2006.
Ach so, der grenzt das noch weiter ein. Okay, 2006 aufwärts.
Ich denke, also okay, nichts, was älter als 20 Jahre ist.
Fällt ja The Dark Knight, glaube ich, rein, ne?
Ja, ja. Also, Matrix, Alter. Ich meine, what the fuck?
Ja, gut. Matrix ist, glaube ich, so ein kleines Generationsding, definitiv.
Wenn ja, jetzt, ja, zweifelsohne.
Wenn du jetzt wirklich 20 bist und du kennst die heutige CGI, dann lockt dich Matrix nicht mehr hinterm Ofen davor, weißt du?
Ja,
war
aber
ja damals
dann ist die Story trotzdem super krass.
Ja, schon, ja, ja. Matrix stelle ich mir auch, also ich bin jetzt kein Typ, der Drogen konsumiert, aber gerade wenn er sich da so Dinge einbaut, könnte Matrix schon durchaus ein bisschen flashig sein.
Ja, aber hallo. Also weil da war ich ohne irgendwelche Drogen im Kino und kam raus und hab Dinge angefasst und mich gefragt, was werden die recht haben, Alter?
Okay, vielleicht war was Popcorn.
Naja, jedenfalls fand ich das echt cool, eben halt mal zum einen mit jemandem ganz anderem über Filme zu reden und dann also nochmal bei Null anzufangen, ne? Weil von dir weiß ich ja mittlerweile sehr, sehr viel dahingehend. Und dann hat mich das echt schockiert bis beeindruckt, dass es Leute gibt, die sagen, nee, also so alles, was vor 2006 stattfindet,
ja, ich meine,
da habe ich keinen Bock drauf.
Du bist ja jetzt auch einer, der das bestmögliche Medium wählt, weißt du, und den Film natürlich in der bestmöglichen Qualität konsumiert. Aber unterm Strich ist es doch nicht das Überausschlaggebende. Das heißt, wenn du jetzt eine DVD hättest von einem Kubrick-Film, den es nicht auf 4K gibt, dann ist das doch trotzdem ein fetter Film. So. Da
ja,
kann man doch dann über die Qualität wechseln.
Das
oder?
Geht halt. Also ich meine, wenn ich heute was in DVD-Qualität sehe, dann kotzt mich das schon auch an.
Ja gut, weil du es gewohnt
weil
bist.
Weil halt das Setup einfach auf 4K ausgelegt ist. Weißt
okay,
du? Und
ja, gut.
So.
Aber ein Film an sich so ist doch steht doch noch über dem
sowieso.
Über der Technik.
Logisch,
weißt du, ob der Sound
aber
jetzt gut
ich
ist.
Glaube, dass wir auch eben das in einer anderen Qualität kennen. So, das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir mit, ja, wir sind mit VHS aufgewachsen, weißt
ja,
du, so die Optik.
Das ist auch immer
je
das,
je öfter du den Film geguckt hast, ja, desto beschissener wurde die Optik
das
noch.
Das ist tatsächlich also auch immer das, wie ich mir das schön rede. So, wenn ich eine DVD habe, eine richtig miesen Qualität, dann rede ich mir immer ein, Guess, du hast früher VHS-Kassetten
eben
geguckt, Alter,
es
mit
Schlieren
im Bild. Insofern,
ja,
da musst du jetzt durch.
Ja, so, eben. Und wenn du, ich glaube, wenn du damit aufgewachsen bist, dann hast du eh schon mal einen anderen Standard.
Ja gut,
so,
klar.
Selbst wenn du weißt, ey, 4K ja, ist geil, aber es geht halt auch schlechter. Ja,
ja klar, wenn du mit 3 Jahren natürlich schon vor einem 4K-Fernseher sitzt und so, ist klar, dass du dann mit einer VHS oder mit einer DVD oder so, dass du da wahrscheinlich denkst, Alter, was sowas habt ihr geguckt?
Ja, aber ich finde es auch krass, wie Storytelling da in den Hintergrund tritt. Ne? Also weil wenn du sagst, Venom 3 ist genauso ein fetter Film wie Django Unchained.
Jetzt weiß man natürlich nicht, ob die Meinung wirklich stellvertretend ist ob die was mit dem zu tun hat, dass er sich da halt einfährt, weißt du? Also es ist natürlich.
Nein, aber unabhängig davon, er guckt halt sehr viel und ist eben sehr filmaffin und ich finde schon, dass das zumindest mal repräsentativ ist halt für eine gewisse Altersgruppe und wie die an das Thema Film rangehen.
Ja, aber wenn er jetzt nüchtern sagen würde, Venom 3 ist ein fetter Film, dann weißt du,
es
ist
komplett
so
unabhängig davon, wie er das dann findet. Ich finde halt einfach diese Rangehensweise zu sagen, ich habe mit Filmen, die vor einer gewissen Zeit entstanden sind, so meine Berührungsängste. Dass man sich da nicht draufstürzt, weißt du, das ist halt was mich wirklich fasziniert hat, so ich mir denke so, Alter, also Spielbergs beste Filmografie, Zeit seiner Filmografie und von sämtlichen Großen noch, auch so Scorsese, Alter.
Was für eine Schatztruhe du da hast an Filmen, die du noch nicht kennst, weißt du, die du entdecken kannst.
Killers of the Flower Moon, Goodfellas vorziehen.
Ja, ja, also definitiv.
Nur weil es geiler aussieht vielleicht. Mhm. Und das ist ja nicht mal so. Ja. Aber ja, eben, also ich finde es irgendwo spannend. Total abgefahren.
Ja, spannend ist es definitiv. So Generationsfragen und zu gucken, wie die ticken.
Ja. So, genug davon, jetzt zu unseren Filmen.
Interessantes Gespräch. So, jetzt genau, jetzt sprechen die Grandfathers wieder über, über Filme vor 2000. Zum Teil.
Ja, heute sind wenig aktuelle dabei. Das können wir schon mal vorweg schicken. Und es ist fast nur Kram von euch, die uns supporten.
Richtig. Also deswegen, bei den drei Auftragsfilmen haben wir einen, der irgendwie die 2000er-Grenze überschritten hat. Die anderen beiden sind älteren Semesters.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, weil wir wahrscheinlich uns wieder abwechseln mit den Auftragsfilmen,
ja,
fangen wir noch mit einem von den älteren an. Dann ziehen wir die ein bisschen auseinander, damit wir hier die Millennials jetzt nicht langweilen.
Sollen wir es chronologisch machen?
Chronologisch heißt praktisch, dass wir mit dem Ältesten anfangen.
Ja.
Gut, wäre dann spätestens beim nächsten Film nicht mehr chronologisch, aber können wir machen.
Ach so, weil du dann dran bist, oder was?
Ja, weil ich dran bin und weil ich ja meinte, dass wir die auseinanderziehen. Damit meinte ich Anfang und Ende eigentlich, aber es...
Nee, okay, dann sag mal, dann habe ich das falsch verstanden.
Wie, können wir machen, wie du willst. Naja, Der Unbeugsame und Where's Poppy sind jetzt nicht so weit auseinander entfernt. Deswegen dachte ich so, dass wir die jetzt nicht hintereinander machen, sondern dass wir den einen am Anfang machen und den anderen am Ende.
Aber ja,
das,
fein.
Da wäre ja die Chronologie dann beim zweiten Film zu Ende.
Naja, das ist okay, völlig egal für mich.
Sag also, mir, womit lassen wir einfach den beiden anfangen. Aber welcher ist mir eigentlich auch völlig wurscht.
Mhm. Na, dann fangen wir doch mit The Natural an, oder?
Der das ist eine gute Idee, weil da können wir gleichzeitig
größer
dem guten Robert Redford Tribut zollen. Und das war auch der Ansatz von Dennis dem Dritten, der diesen Auftragsfilm genannt hat, weil das war nach dem Ableben von Robert Redford, hat gesagt so, ein Film von ihm in den Lostopf und ein Film als Auftragsfilm, um nochmal diesen Mann seine Ehre zu weisen. Raff hat ähnlich reagiert, als Claudia Cardinale gestorben ist. Von ihm kam Fitzcarraldo als Auftragsfilm. Also auch da eine große bekannte Schauspielerin, die wir demnächst mit einer Rezension verabschieden. Aber diesmal ist Robert Redford und ein Film, den ich noch nicht kannte von ihm, muss ich zugeben.
Ach.
Für mich eine Erstsichtung.
Für mich auch.
Und Der Unbeugsame.
Das ist ja krass. Ich hätte schwören können, dass du den kennst.
Nee, den habe ich leider nicht gesehen. Ich habe ihn blind gekauft, habe ihn in meinem Regal.
Du hast recht, wegen des Themas.
Ja, ja, logisch. Nicht zu verwechseln mit dem Film von Paul Newman, weil Cool Hand Luke heißt ja auch auf Deutsch Der Unbeugsame, was immer ein bisschen verwirrend ist, weil Newman und Redford haben ja auch schon zusammengespielt und dass die zwei Filme im Deutschen haben, die Der Unbeugsame heißen, die nicht so weit voneinander entfernt sind vom Jahrgang.
Ja, ist witzig, hat von beiden nicht den deutschen Titel auf dem Schirm.
Hast du von beiden nicht auf dem Schirm, ja.
Das ich finde es auch krass, weil das, also sowohl bei Cool Hand Luke als auch hier, bedeutet das auch was anderes, Alter, weil The Natural...
Ja klar, aber es sind natürlich beides Charaktere, die sie nicht unterkriegen lassen. Das wollten die im Deutschen.
Nee, aber warum sagt denn The Natural aus, dass er sich nicht unterkriegen lässt?
Nee, im Deutschen meine ich.
Ach so, deutsche Titel. Du meinst, die Figuren in dem Film sind beide,
ja,
das mag ja auf den Film auch zutreffen, aber es sagt halt was komplett anderes aus als jetzt klar. The Natural.
Ja logisch, ist ein anderes Wort.
Ja, und mit auch einer anderen Bedeutung vor allem.
Ja, klar. Aber...
Es hätte ja auch ein Synonym sein können, ist es aber nicht. Also
nee, da bist du jetzt aber nicht, da hast du jetzt nicht das Rad neu erfunden, dass du jetzt festgestellt hast, dass die deutschen Titel sich nicht an den englischen Titeln orientieren. Also das hatten wir ja schon.
Das hatten wir schon oft und natürlich bringen die auch oft was irgendwie, was so Erklärbär-mäßiges damit rein. Trotzdem, finde ich, haben wir es nicht so oft, dass die dem Ding eine andere Bedeutung geben.
Ich glaube,
weil es macht mit der Figur was anderes, Alter.
Ja, klar. Aber wir werden natürlich in dieser Rezension ergründen, ob er denn wirklich ein Natural ist oder ob er nur einfach nur viel geübt hat in dem was er gemacht hat und dann nur gut geworden ist. Das werden wir sehen.
Ob er überhaupt unbeugsam ist.
Ob er sich überhaupt beugen kann und so. Werden wir sehen.
Ist ja auch schon ein bisschen älter in dem Film.
Eben, ja.
Ist auch noch so ein Ding, ne? Das Alter, was die hier erzählen, da hätten die halt heutzutage wäre niemals jemand, der aussieht wie Robert Redford, in die Rolle gepackt worden.
Das ist auch ganz selten, dass die früher tatsächlich einen jüngeren Schauspieler genommen haben, der dann so die Jugendjahre von ihm verkörpert, was ja heute gang und gäbe ist so bei Filmen, die sind so lange.
Einen älteren meinst du?
Nee, einen jüngeren in dem Fall. Man hat ja auch so, wenn man jetzt.
Ach so, ja, gut, hier ist er ja. Hier ist er wirklich jung. Also ist ja nicht so, als wäre er hier 20 oder so.
Na, am Anfang ist er 20.
Was?
Am Anfang des Films ist er 22. Und dann gibt es einen Sprung von 15 Jahren. Also insofern ist er 20.
okay, das ist nicht ganz der Anfang. Ganz am Anfang ist er ein kleiner Junge.
Ja, okay.
So.
Nicht ganz am Anfang, aber deswegen danach.
Dachte ich, willst du mir jetzt erzählen, der Junge ist 22, Alter?
Nein, na, dass er als kleines Kind, das wäre ein krasser nackte Kanone-Film, Alter. Dass er als kleines Kind
ist von Ronald. Walk hard, ist, Alter.
Das ist schon klar, Alter. Oh Mann, Alter. Das versteht sich von selbst.
Das ist gleich so Dewey Cox vor mir, Alter. What the fuck?
Was zur Hölle, Alter. War es der kleine Junge, das war doch niemals Redford.
Nein, der Junge war vor allem nicht 22, um das ging es mir, Alter, bist du jetzt.
Was zur Hölle.
Weil du sagst, am Anfang ist er 22.
Man, natürlich nicht als kleiner Junge, Alter, ja, also, sondern als Teenager.
Ja.
Aber du hast in den heutigen Filmen oder in moderneren Filmen oder in Filmen, die nach 2000 kommen, hättest du als 22-jährigen Robert Redford, hättest du wahrscheinlich eher einen anderen Schauspieler genommen meistens.
Ja.
Das war teilweise auch unglücklich. Weil man,
ja, oder De-Aging halt, ne?
Oder De-Aging. Man hat teilweise auch Schauspieler genommen, wo ich gedacht habe, okay, das sieht überhaupt nicht aus wie ein junger, weiß ich nicht, Christian Bale. Aber oft hat das auch geklappt, wo man gesagt hat, ja gut, die Jugendjahre, es hat ein anderer Schauspieler, es funktioniert.
Ja.
Aber gut. Wir raten erstmal die Punkte.
Ach so, ja.
Du kanntest den schon, ja?
Nee.
Auch nicht.
Eben auch nicht.
Okay, okay, okay.
Okay.
Willst du anfangen?
Ja, ich fange an.
Ich wüsste ja gerne mal deine Formel, nachdem ich mit Eriks Formel auch verkackt habe.
Mhm.
Wie die funktioniert.
Welche Fassung hast du denn gesehen? Die Kinofassung oder den Director's Cut?
Ich kann dir sagen, wie lange die ging.
Ja.
Die ging 2 Stunden 13.
Na, das ist die Kinofassung.
Okay. Ich habe den nämlich zu Hause auf DVD und den habe ich mir angeguckt.
Die Fassung. Ja, der Director's Cut ist eine Ecke länger. Ich glaube 6 Minuten oder so.
Okay.
Okay, ich sag 7,5.
Mhm. Ich sag eine 7 bei dir.
Mhm. Ja, habe ich mir gerade auch überlegt. Naja, ich bin jetzt mal bei 7,5 gerade. Mal gucken. Ja, ist ja dein Sport. Auch obwohl du jetzt Steelers-DJ bist.
Ja, genau.
Baseball ist ja eigentlich eher dein Sport. Willst du erzählen, was hier geht?
Offizieller Steelers-DJ. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen eingetaucht in die Materie und habe mir dann nur die letzten 30, 40 Jahre recherchiert, was von welchem Team im Footballstadion gepumpt worden ist, welche Teams so als Einmarschsong hatten und so. Und was sind so klassische Football-Songs? Hab mir so die Soundtracks von Any Given Sunday und von so Spiel ohne Regeln und so den Film, die wir hatten, habe ich mir nochmal aufgerufen, hab geguckt, was da ist und hab dem auch so gesagt, da läuft halt voll viel Classic Rock und so, weißt du, und More Than a Feeling und so, ist halt genauso, läuft halt auch im Stadion genauso wie Black and Yellow und so. Und fand die gut, die Mischung, die ich dann gefahren habe, aber da ich vorher mit Football nicht so viel am Hut hatte, war das schon interessant. Und dann habe ich auch Tickets fürs Stadion bekommen, weil Chris Rodriguez extra nach Berlin gefahren und hat ein Ticket bekommen, wo er alleine saß. Und ich hätte ihm gerne Gesellschaft geleistet, aber ich war dann so durch. Ey. Ich habe mir das dann nicht mehr gegeben, das Spiel nochmal live im Stadion zu sehen, aber wäre gut gewesen. Genau, aber ich komme eher aus der aktiven Baseballkarriere und habe da tatsächlich auch aktiv gespielt und mich da gekümmert und habe damals tatsächlich auch als 15-Jähriger irgendwie mir USA Today gekauft, so bei so einem internationalen Zeitungsstand, um mir so die Baseballergebnisse anzugucken und die Tabelle zu, weil da gab es noch kein Internet, wo du kurz mal aufrufen kannst, wie es in der NBL läuft und so. Und
in der was?
In der Major Baseball League.
MLB heißt sie doch.
MLB, Entschuldigung, ja. Lag ist her. Ja, so war das damals. Insofern stimmt schon. Ich habe viele Baseballfilme geguckt, aber der ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Abgefahren.
Ja.
Ja, du meinst ja auch ein Schauspieler ist, den ich mag's.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Regisseur ist jetzt auch nicht jemand, von dem wir noch nichts mochten.
Oh ja.
Barry Levinson. Viele kennen wahrscheinlich eher seinen Sohn, weil er Euphoria gemacht hat. Aber der Vater hat auch schon echt große Dinge gemacht und einiges haben wir hier auch schon besprochen. Ne? Sleepers ist einer von denen.
Mhm.
Ich mochte immer sehr Wag the Dog.
Rain Man. Den habe ich auch noch nicht gesehen.
Ach, den kennst du nicht?
Nee, Wag the Dog habe ich auch noch nie gesehen.
Boah, Alter, den fand ich so gut.
Mhm.
Rain Man kennst du aber.
Ja, klar. War okay. Natürlich auch ein großer Film von ihm.
Mhm. Ja, deswegen schon eine Menge große Filme gemacht.
Mhm.
Oh, und geschrieben haben das Bernard Malamud, Roger Town.
Das ist natürlich ein großer.
Nee, aber er hat einen großen Bruder.
Und ach so.
Der heißt Robert und der hat Chinatown geschrieben.
Ach, Robert Town ist der Dreh. Siehst du, ich habe nicht mal recherchiert, weil ich dachte, okay, krass, der Typ von Chinatown.
Du hast auch nur Town gelesen.
Ja, ja, ich so, okay,
ich hatte
der Drehbuchautor von Chinatown.
Ist so lustig.
Ach, der Bruder. Okay.
Ich hatte nämlich auch im Intro, ich so,
Roger
Town, Robert. Weil bei dem Town mit E ist halt so, geht sofort ja, eine Lampe an. Ne?
Mhm.
Und ich so, Roger klingt falsch. Und dann war ich so in der Recherche, ach, okay, ist der Bruder, alles klar. Ja, der hat jetzt nicht so viel Großes geschrieben. Dieser, wie hieß der, Recruit, glaube ich, ist noch von dem mit, boah, das war auch, glaube ich, ein richtig beschissener Film. Egal. Ja, aber sein älterer Bruder hat große Filme geschrieben.
Mhm.
Und Phil Dunsberry ist ja auch noch gelistet als Autor, also drei Leute. Und Musik von Randy Newman. Das haben wir auch oft.
Auf jeden Fall. Und Randy Newman war hier auch Oscar nominiert, sowie drei weitere Departments. Weil die Kamera hat hier, wurde hier für den Oscar vorgeschlagen. Art Direction war Oscar prämiert und eine der Nebendarstellerinnen ist Glenn Close. Und das war eine ihrer ersten Rollen und die war für den Film ebenfalls Oscar nominiert. Nicht das letzte Mal.
Mhm.
Ist ja auch eine große Schauspielerin. Ob das jetzt hier eine Oscar-Rolle war, weiß ich nicht. Können wir mal diskutieren. Warum das jetzt ausgerechnet die Schauspielnominierung des Films ist, habe ich nicht so ganz gecheckt.
Mhm. Hättest du andere Leute nominiert?
Also eher als sie, aber jetzt, weiß ich nicht, also ist jetzt schauspielerisch ist das für mich jetzt kein Oscar-Film, wo ich sage, Alter, da springen 8 Nominierungen raus irgendwie in einem Cast.
Ja.
Aber sie hat jetzt nichts irgendwie großartig gemacht, wo ich gesagt habe, das wertet jetzt den Film auf. Also es muss ja keine große Rolle sein, die irgendwie, die Oscar nominiert wird aus einem Film, aber dann schon doch eine, die hängen bleibt und so. Irgendwie weiß ich nicht.
Also dafür hat es, glaube ich, gereicht bei mir, weil ich fand schon diese Diner-Szene fand ich echt stark von ihr.
Mhm.
Und ich meine, dass das mit wenig Screentime auch geht und auch zum Sieg reichen kann, das hat Viola Davis schon ganz gut bewiesen, ne?
Klar.
In Doubt.
Ja, deswegen sage ich ja, das muss nicht mit der Screentime zusammenhängen.
Ja. Nee, aber ging mir auch so, ich war überrascht, als ich gelesen habe, dass hier überhaupt Schauspielnominierungen gab.
Mhm. Ja. Aber die hatte ihr Debüt 2 Jahre zuvor in Garb. Oder wie er die Welt sah hier mit Robin Williams, auch eins seiner ersten Filme. Und den habe ich auch mal gesehen, aber da hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass ich da Glenn Close gesehen habe. Insofern war das jetzt so, als ich sie gesehen habe, dachte ich so, okay, krass, habe ich die jemals so jung gesehen wie hier?
Mhm.
Weil bei mir ist sie so ab Verhängnisvoller Affäre aufwärts, ist sie jetzt so bei mir auf dem Schirm.
Stimmt schon, ne? Geht mir ähnlich. So ein paar Leute, die hier auftauchen, wo ich mir nicht sicher war, ob ich die schon mal in einem Film von davor gesehen habe.
Ja, stimmt, noch eine andere Dame, aber der Cast ist ja schon auch recht gut hier, den wir hier auch teilweise in kleinen Rollen, die dann abgefrühstückt sind, also die tauchen schon ein paar bekannte Gesichter auf.
Ja.
Also insgesamt hast du ja Randy Newman genannt und so, das sind schon gute Leute hier am Start und genau, Barry Levinson auf dem Regiestuhl, also schauen wir mal, klingt erstmal gut.
Ja, war ja auch nicht günstig, ne, hat 28 Millionen gekostet.
Mhm.
Schon alles ein bisschen größer aufgezogen.
Ja, das stimmt. 28 Millionen sind nicht wenig im Jahr 1984.
Mhm.
Aber dann doch so von der Tonalität und von der Art des Films, wenn du siehst, dass 84, weißt du, dass da so Alien 2, glaube ich, Gremlins und so, das war ja dann schon doch ein E.T. und so, das war ja dann doch schon irgendwie eine andere Art von Film, weißt du, da wirkt The Natural dann doch recht altmodisch irgendwie, so ein bisschen altbacken so als Film. Aber, weißt du, was ich meine? Also,
ja, gut,
so mit Terminator und so. Da
liegt
kam
vielleicht
ja
auch ein bisschen an der Zeit, die der erzählt. Ne?
Klar, ja.
Wir sind ja hier irgendwo in den 30ern,
glaube ich. Ja, ja, logisch.
Primär und, naja. Aber du, ich habe sowieso so ein paar Probleme mit dem Film.
Mhm.
Aber vielleicht erzählst du erstmal, worum es hier geht.
Ja, es ist die Geschichte von Roy Hobbs. Das ist der Film steigt ein, wo er noch ein kleiner Junge ist und wir sehen, er ist Baseball begeistert. Er wirft immer wieder Bälle mit seinem Vater, die haben eine Farm. Irgendwann, relativ am Anfang, stirbt auch sein Vater und macht Roy Hobbs zum Waisenjungen, weil eine Mutter ist, glaube ich, nicht im Game. Und er hat seit klein auf auch eine Freundin, mit der er aufwächst und mit der hat er eine Beziehung im späteren Verlauf, das ist sozusagen seine große Liebe. Und irgendwann sagt er sich, also als er schon von vornherein irgendwie von seinem Vater gesagt wird, Alter, du hast einen du hast einen Wurfarm vom Feinsten und so weiter, und musst irgendwie, musst deine Ziele verfolgen und so, und dann will er irgendwann Baseballstar werden. Und wie war das mit dem?
Na, vor allem, weil der Vater ihm immer eingebläut hat, dass Talent zwar schön und gut ist,
ja,
was er halt ganz offensichtlich mitbringt, aber dass man eben auch dran arbeiten muss, um
richtig,
da weiterzukommen. Ja.
Und dann zieht er irgendwann los.
Ja, er hat, ne, es gibt so einen kleinen Contest auf irgendeinem Markt, da ist dann der aktuell wohl beste Baseballspieler, gegen den er dann kurz pitchen soll, weil die halt mitkriegen, dass er eben auch Baseball spielt. Und
dann machen die halt eine Wette, genau.
Genau, und dann wetten die, dass er nicht dreimal, dass er keine drei Strikes holen kann gegen den. Ja, das schafft er dann und dann sind alle schwer beeindruckt. Und allen voran eine Lady, die davor noch an dem anderen Typ dran hing. Und als er sich dann jetzt eben auf den Weg macht mit dem Zug, Roy Hobbs, da spricht die Lady ihn an. So war das doch.
Richtig, ja.
Übler Golddigger eigentlich.
Ja, ziemlicher Golddigger. Hängt sich natürlich an den ran, der am vielversprechendsten ist. Und wo sie gesagt hat, okay, der ist auf jeden Fall zu schlagen, dann gehe ich lieber an den anderen Hotshot ran.
Ja.
Und das ist eben die Rolle von Robert Redford, als er eben schon 22 war in der Figur. Und er denkt, okay, da geht was, die fahren auf ein Hotel. Und dann passiert ein recht hässlicher Vorfall, weil die Dame zückt eine Knarre und schießt ihn nieder. Und dann ist die Baseballkarriere erstmal, die relativ früh losgeht, weil es gibt einen Journalisten zum Beispiel auch auf diesem Zug, der diesen ganzen Vorfall, dieses Battle und so mitbekommen hat. Und der wird natürlich auch auf ihn aufmerksam und sagt so, okay, es könnte interessant sein, dich an den ranzuhängen und über den zu berichten. Und bevor es dann losgeht, ist er erstmal komplett wegen diesem Schuss und weil er niedergeschossen wurde, halt dann out of order. Und die Baseballkarriere ist erstmal vorbei. Und dann ziehen 15 Jahre, glaube ich, ins Land. Und er ist jetzt Ende 30 und wird es nochmal wissen. Und will dann trotzdem nochmal irgendwie anschließen, wo er damals aufgehört hat, und will dann eine späte Baseballkarriere lostreten. Und hat natürlich immer noch diesen miesen Wurfarm und kann den Ball irgendwie auf der Batting-Position halt bis ins Nirgendwo schießen. Und das bekommt irgendwann der Verein mit, wo er dann irgendwie dann gesigned wird, weil am Anfang wollen die natürlich nicht einsetzen, weil die sagen so, wer ist denn der alte Knacker, der wird von den Hotshots, die dann irgendwie so die Jungstars in dem Team, wird dann natürlich auf der Bank positioniert, wird erstmal nicht eingesetzt. Dazu muss man sagen, dass der Verein aber komplett erfolglos ist und irgendwie Tabellenletzter und nichts auf die Reihe kriegen und eigentlich nur eine Niederlage nach der anderen einstecken und gar nicht wissen, dass sie da irgendwie so eine Goldgrube letztendlich auf der Bank zu sitzen haben, den sie nicht einsetzen. Und irgendwann kommt dann raus, okay, der kann was.
Mhm.
Das ist so diese klassische Story.
Ja, ich finde sowieso, dass der in vielen Belangen sehr generisch ist.
Mhm.
Ja, allen voran muss man auf jeden Fall schon erstmal glauben, halt, das hast du ja angedeutet, dass er hier das Alter hat, was erzählt wird. Weil Redford war zum Zeitpunkt des Drehs halt schon 47.
Ja.
Und das sieht man. Aber für mich trotzdem, also zumindest als Ende 30, das funktioniert.
Ja, das funktioniert definitiv.
Nur, ich finde es ein bisschen schade, dass der halt insgesamt wirklich mit so einem Disney-Anstrich daherkommt. Also ich hätte mich echt nicht gewundert, wenn das ein Disney-Film gewesen wäre.
Mhm.
Weil der diese krassen Pathos-Momente hat und der Look ist voll oft so, wie so ein bisschen durch den Schleier gefilmt, so milchig.
Sehr verträumt, ja.
Genau, das hat alles so ein bisschen was von so einem Märchen fast schon oder eben halt geht für mich in so eine Disney-Fantasy-Richtung.
Ich würd gar nicht Fantasy mit dazu nehmen, aber dieser Disney-Vergleich ist nicht schlecht, weil Disney hat ja auch Realfilme, weißt du, die so familienfreundlich sind, wo jetzt
eben
nichts
und
überkrass
dann ist das halt auch immer die Musik, die dann so das krass unterstützen soll, was du jetzt für einen epischen Moment hier gezeigt bekommst und boah, ich fand, der hatte echt viel davon.
Ist aber manchmal auch geil bei so einem Homerun, weißt
ja,
du?
Ja, ja, eben manchmal ist das geil, aber hier...
Halt, okay, es ist geil inszeniert, also in manchen Stellen.
Hier war es mir dann echt oft einfach zu viel davon.
Okay.
Und dafür fand ich die Geschichte dann auch irgendwie einfach zu generisch und ich finde, die haben für mich da so ein paar elementare Fehler gemacht, dass ich irgendwie die Chance habe, emotional mit ihm mitzugehen, weil nicht nur, dass er vor allen anderen ein großes Mysterium permanent draus macht, was mit seiner Vergangenheit war. Wir wissen auch nicht wirklich, was in der Zwischenzeit war und wie die Nummer nach dem Schuss ausgegangen ist und so weiter. Wir werden da genauso wie halt die Leute um ihn rum im Dunkeln gelassen. Und ich finde, das tut dem Film nicht gut, ey, weil für mich war es halt so, ey, Alter, was willst du denn? Also so, entweder mach's Maul auf, erzähl's den Leuten, warum bist du sonst da? Ey? Also was...
Ich verstehe auch nicht, warum er ein Mysterium daraus gemacht hat, um ehrlich zu sein.
Ja, eben, das kommt halt dann noch dazu. Zumal es ein Mysterium bleibt. Wir wissen nie, warum die Alte geschossen hat.
Ja.
Und das, da sind halt so viele Faktoren, wo ich irgendwie dachte, ja...
Auch was mit ihm passiert ist. Also ich meine, selbst so dieses Gesundheitliche, 15 Jahre... Also,
ja,
er muss ja dann irgendwann, er kann nicht 15 Jahre im Kummer gewesen sein. Also, er muss
nee, aber
ja dann
in dem Gespräch mit Iris hört man das ja dann recht leise, zwar auch wieder, weil da auch wieder ganz pathosbeladen die Musik drunter ballert.
Unterschuldige Kritik.
Ja, nee, es hat wirklich viele Stellen, wo ich dachte, Mann, ey, das, ihr verschenkt hier gerade so viel, zumal der wirklich mit einer krassen Besetzung daherkommt. Das nächste Problem, was man halt irgendwie glauben muss, ne, Iris ist ja ein süßes Mädchen und dann ist sie eben als erwachsene Frau Glenn Close. Nichts gegen Glenn Close, eine tolle Schauspielerin, aber jetzt wird hier halt diese Konkurrenz zu der Figur von Kim Basinger aufgemacht. Und da tue ich mich halt schwer. Auch wenn er, wenn erzählt wird, dass er natürlich sie aus der Kindheit kennt und so weiter, aber dass er halt sofort alles stehen und liegen lässt, um sich dann Iris zu widmen, ist was, wo ich auch fand, so, wow, okay, das Ding musst du auch erstmal kaufen. Und jetzt mal unabhängig von der Agenda, die Memo Paris, also die Figur von Kim, da, was sie da hat, so, das finde ich, muss das Ding erstmal glauben, zumal er auch so erzählt wird als jemand, der halt irgendwie sich nie groß festgelegt hat und immer so mal hier, mal da. Ja, es sind wirklich einige Faktoren. Trotzdem bin ich hier gut durchgekommen.
Das schon.
Ja.
Ja, man ist ja noch recht frisch mit Redford und mit seinem Ableben und so, weißt du, das ist, sorgt natürlich immer noch so für so eine zusätzliche melancholische Note, zu wissen, dass der keine Filme mehr drehen wird und was der letztendlich für eine Filmgeschichte geschrieben hat mit seinen Filmen, ohne Frage. Hm. Deswegen war es auch mal cool, diese Lücke zu schließen. Und du hast erwähnt, dass der Film gut besetzt ist. Also du hast wirklich einen vielen Nebenfiguren auch krasse Leute. Du hast Robert Duvall, der diesen Journalisten spielt.
Aber das finde ich so schade, dass die seine Figur, dass der nur so Mittel zum Zweck war.
Max.
Weil er hat es stellenweise schon so gespielt, dass ich Bock hatte zu wissen, was da dahinter steckt, weil er das natürlich halbwegs dreidimensional macht, aber die Figur kriegt halt überhaupt nicht genug Raum für die Nummer.
Ja, ja, klar.
Dass der irgendwie als eigenständiger Mensch funktioniert. Ne? So, weil ich wollte halt wissen, warum ist der so? Und es wird halt einfach nur erzählt, ja, weil er ein Journalist ist, deswegen ist er so reißerisch unterwegs und deswegen stürzt er sich immer irgendwie in die eine oder die andere Richtung. Und
ja, Opportunist halt.
Hätte da echt gerne mehr gewusst, so, und deswegen gibt es so ein paar Figuren, die irgendwie nicht auserzählt sind, finde ich. Und das ist schade, weil der ist ja jetzt auch nicht wirklich kurz mit seiner Laufzeit, erst recht nicht im Director's Cut.
Aber der ist ja schon, also Robert Duvall ist ja schon auch immer ein also eine Aufwertung von einem Film.
Natürlich, der spielt es geil.
Selbst so eine Nebenrolle ist dann natürlich immer einer, wo ich sage, Alter, ich freue mich.
Naja, aber dann ist doch erst recht schade, dass man von der Figur nicht mehr sieht. Guck mal, jetzt Michael Madsen spielt ja auch noch mit.
Ja, genau.
Von der Figur hätte ich nicht mehr sehen müssen. Das ist fein. Weißt du, da habe ich mich nicht gefragt, was sein
Klar, bei Joe Don Baker sicher bestimmt genauso. Also das, der ist halt ein Kapitel in seinem Leben und fertig. Aber ja, Robert Duvall zieht sich halt durch den ganzen Film. Dadurch hätte man natürlich ein bisschen mehr Fleisch gebraucht irgendwie für den Charakter. Ich weiß, was du meinst.
Das wäre halt schön gewesen, ne?
Ja.
Weil so muss ich mich für Roy Hobbs interessieren und krieg da aber, finde ich, zu viele Lücken. Und dieses Mysterium hilft eben, was er da so, wo er so beharrlich dran festhält, das hilft halt nicht dabei, dass ich mich da groß emotional investieren kann.
Ja, verstehe ich, aber ich glaube tatsächlich, dass das bewusst gemacht worden ist, weil Robert Redford als dieser besagte The Natural wurde ja in dem Film so ein bisschen ikonisiert. Du hast ja ganz viele Momente gehabt, wo so das Sonnenlicht auf ihn raufscheint, weißt du, wo er so gegen die Sonne blickt oder du siehst die Sonne im Hintergrund. Also so fast so
Nee, das wurde doch mehr mit der Figur von Iris gemacht.
Ja, einmal im Publikum, aber er doch selber auch, wenn er irgendwie am Anfang in diesem Baseballfeld siehst du ja die Sonne im Hintergrund und so und er ist ganz oft irgendwie im Zentrum von so hellen.
Ja, man Blitz, er zieht doch mal ein Gewitter auf, wenn er kurz bevor er mal wieder richtig gut wird.
Was, Alter? Nein, Mann. Ich habe 2, 3 Momente gesehen, wo du ganz groß irgendwie die Sonne im Hintergrund hast und er ist irgendwie davor und du siehst, du durch das Sonnenlicht siehst du noch nicht mal irgendwie die Konturen in seinem Gesicht, sogar die verschwimmen da. Und dann dachte ich so, okay, er ist schon ein bisschen mysteriös, religiös fast schon inszeniert in 2, 3 Momenten.
Okay, vielleicht müssen wir uns jetzt darauf einigen, dass das im Director's Cut irgendwie anders gelöst wurde. Ich habe jetzt aber auch Schnittberichte nicht parat. Ich weiß nur eben, dass das eben, was meinte ich vorhin, 6 Minuten länger ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da auf einmal die Farbe rausgedreht haben und dann Gewitter rausgemacht haben aus diesen Sonnenszenen.
Aber dass der Blitz dann immer wieder auch, dass es blitzt, so wenn in besonders dramatischen Momenten, das war bei dir schon auch so.
Ja, ja, klar.
Okay.
Aber es gibt ja mehrere Momente, wo er beim Baseballspielen ist und in vielen Momenten sieht es halt ikonisch aus. Also so, er wird halt ikonisiert in dieser Rolle und deswegen glaube ich, um dieses Mysterium aufrechtzuhalten, soll er halt nicht alles von sich preisgeben und das ist halt so ein bisschen so dieses.
Ach so.
Weißt du, so dieser.
So eine Messias-Figur.
Ja, so eine Messias-Figur, von der du halt nicht alles weißt. So. Und er ist ja wirklich herzensgut, der lässt sich ja wirklich nicht bestechen. Ist ja komplett integer so, mit allen drum und dran, bis auf seine Frauengeschichten vielleicht, wenn du das so willst.
Ich sagen, also das.
In der Hinsicht nicht, aber.
Das funktioniert nicht, ey.
Aber von sich selber aus, oder wenn ihn jetzt einer versucht zu bestechen und versucht da irgendwie das Spiel zu manipulieren, da lässt er sich ja nicht eine Sekunde irgendwie drauf ein.
Ja, aber auch da, ne, das mit dem moralischen Kompass funktioniert für mich halt nur, wenn er es durchzieht und da kommt ein Typ mit einer heißen Lady an.
Ja, wenn du jetzt Kim Basinger ins Spiel bringst,
dauert keine halbe Stunde, hat er die mal kurz mitgenommen. Also,
ja.
Ja. Hey du, ich sag nur, das sind alles Sachen, die halt bei mir nicht gerade dabei geholfen haben, dass ich emotional bei ihm bin. So.
Ja. Das ist für mich jetzt auch nicht der beste Baseballfilm, den ich je gesehen habe, aber durch das Thema, ich kannte Roy Hobbs auch nicht, das war definitiv vor meiner aktiven Zeit, also so die großen Ikonen und Stars irgendwie des Sports, habe ich die ein oder andere Mal natürlich mitbekommen, aber der war jetzt so weit vor meiner Zeit, dass ich von ihm auch noch nie was mitbekommen habe und ich wusste, wer das ist. Insofern war es interessant, seine Lebensgeschichte mal irgendwie zu sehen, beziehungsweise seine Verfilmung, die ja auch ein bisschen frei interpretiert ist. Aber da habe ich schon bessere Filme gesehen, so von Leuten, weißt du, hier, John Goodman hat ja auch diesen, nicht Cops, sondern wie hieß er denn, der berühmte, der so ein bisschen, der bekannt dafür ist, dass er auch nicht gerade das Format hat eines Baseballspielers, das muss ich jetzt mal googeln.
Okay, der ist googelt.
Ja, wie hieß der nochmal, Alter? Ach ja, Babe Ruth. Natürlich.
Ach, du meinst Babe Ruth?
Ja, ja,
Alter?
The Babe, ja. Okay. Und den hat er mal verfilmt. Den zum Beispiel mochte ich gerne.
Mhm. Den kenne ich auch nicht.
Das ist auf jeden Fall ein guter Baseballfilm. So als Biografie. Aber ja, The Natural hat seine Probleme. Ich finde diesen Disney-Vergleich tatsächlich gut. Ist so ein Film, den Disney durchaus auch in den 80ern hätte machen können, auch wenn die nicht dahinter gesteckt haben.
Mhm.
Ja, aber ansonsten bin ich hier auch gut durchgekommen, wie du meinst.
Okay, schön.
War schon cool, den mal gesehen zu haben.
Hm. Ja. Naja, eben. Also da bin ich auch froh, dass ich ihn gesehen habe. Aber die ganzen Nominierungen, weil also da sind zweifelsohne starke Bilder drin, aber ich finde es eben in der Summe nicht schön.
Mhm.
Kann aber verstehen, dass die dafür eine Nominierung bekommen haben. Ne? Also weil man sieht ja, schon, dass viel Aufwand betrieben wurde mit Licht und Co.
Ja, hat ja keinen einzigen mitgenommen von den 4 Nominierungen.
Ja.
Aber es ist dann doch, also die Baseball-Szenen an sich sind schon wirklich gut inszeniert. Also wenn er dann so den Ball, weiß ich, wohin schlägt oder irgendwie so die Lichttafel demoliert oder
ja,
so.
Ja, das ist cool.
Das ist schon geil gemacht. Und wenn er die Musik so einsetzt, weißt du, bei irgendeinem entscheidenden Schlag so. Das ist dann, das sieht nicht nur episch aus, sondern wirkt auch episch, wie ich finde. Also,
ja, wobei ich finde, also das würden sie heute natürlich auch total anders machen, aber kam für dich so wirklich bei Redford selber rüber, dass der da entweder ein Riesentalent mitbringt oder halt irgendwie eine Technik hat, die sonst keiner hat, weil irgendwie, ich finde so wie er, und das mehr beim Batting als jetzt beim Werfen, weil so wie er die Bälle stellenweise geschlagen hat, dachte ich so, naja, das dafür, dass die scheinbar dann so fliegen, Hätte das ein bisschen anders aussehen müssen.
Ist das so?
Ja, das musst du jetzt beurteilen. Du bist ja hier.
Ich habe da jetzt nichts.
Ist nichts zu bemängeln?
Nichts zu bemängeln oder auszusetzen. Nee, ich finde.
Ja, der hat dann natürlich auch einen besonderen Schläger.
Er hat einen besonderen Schläger,
das fand ich auch so cheesy, das Ding, Alter. Naja.
Naja, so ein bisschen die Artus-Sage hat. Er hat sein eigenes Schwert.
Das auch noch. Oh Gott, was gestern alles drin gesehen hat. Naja, schön.
Ich interpretiere die komplette, alles, was ich jemals gelesen habe und gehört habe.
Ja, wirklich.
Interpretiere ich in die Natural rein. Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, gute Besetzung. Mich gefreut, Kim Basinger, die Jung natürlich ist sehr ansehnlich und hast ein paar shady Leute, wenn ich noch nicht genannt habe. Richard Farnsworth ist auf der Trainerbank. Der hat sich ja noch eine Altersrolle in Straight Story gegeben, wo er ja für Oscar nominiert in David Lynchs Film. Mhm. Das war der Herr auf dem Traktor. Und der Cheftrainer ist Wilford Brimley, nämlich ein Herr, der schon immer alt war, selbst in den Rollen, wo er irgendwie 20 war, sah der so aus, wie der jetzt aussieht.
Ja.
Und der spielt hier den Trainer, der erstmal natürlich nicht an den Knacker glaubt, der da jetzt irgendwie in seinem Team sitzt und ihn erstmal auf der Bank parkt, aber dann später natürlich so seine Qualitäten entdeckt und unterm Strich natürlich ein herzensguter Typ ist.
Mhm.
Macht auch Spaß hier den beiden Senioren hier zuzugucken auf der Trainerbank. Und das ist The Natural. Grüße an Dennis den Dritten.
Ja.
Mehr haben wir nicht, oder?
Nö, Punkte haben wir.
Dann nennen wir die auch. Wir können sagen, dass aus den 28 Millionen, die du gesagt hast, 48 eingespielt worden sind.
Mhm.
Also hat dann doch ein bisschen Plus an den Kinokassen gemacht, aber wahrscheinlich dann auch primär in Amerika. Alles, was so Baseballfilme angeht, da
ja, hat, glaube ich, Europa... Sportfilme haben es ja generell schwer, ne?
Ja, generell schwer, aber gerade so typische amerikanische Sportarten wie Football und Baseball, die haben an der Kinokasse hier in Deutschland oder allgemein in Europa selten so funktioniert wie in Übersee. Also die haben das meiste an der Kasse auf jeden Fall drüben gemacht. Ich glaube tatsächlich eine Klasse für sich hier, League of Their Own, den wir hier hatten, war die große Ausnahme. Der war tatsächlich in Europa auch recht erfolgreich, aber alles andere.
Naja, das hieß doch auch, dass das der erfolgreichste Baseballfilm war.
Das sowieso, war, ne? Finanziell auch der erfolgreichste, aber das war halt einer, der auch in Europa lief, im Gegensatz zu anderen Filmen. Mhm. Wahrscheinlich auch wegen Tom Hanks, Madonna und einigen Stars, die da auf dem Poster gepappt haben. Ansonsten ist das ein Sport, der eher nicht so viele Europäer in die Kinos lockt.
Mhm.
Ja, und dann nennen wir Punkte. IMDb. Ja. 7,4, Metascore 61 und Letterboxd ist bei einer 3,5.
Ja.
Und dein Tipp war goldrichtig. Ist eine 7,5 von mir.
Nice. Ich bin mal 6,5.
6,5.
Ja.
Okay. Ja, das geht ja noch.
Ja, siehst du, das ist doch gnädig.
Ja, ja, das klang schon wieder negativer. Das ist schon wieder so ein Film, wo du viel, viel mehr Negatives gesagt hast als überhaupt.
Nee, ich meinte ja, ich bin da trotzdem sehr gut durchgekommen. Und das, obwohl das halt hart auf 2,5 Stunden zusteuerte. Aber es gab schon viel cheesy Momente.
Der gehört jetzt wahrscheinlich nicht zu den Filmen vor 2000, den du deinem neuen Kumpel da auf die Liste setzen würdest, oder?
Nee.
Wo es heißt, den musst du jetzt gucken.
Würde ich erstmal ausklammern.
Den würdest du erstmal ausklammern. Wenn er erstmal 10.000 Filme gesehen hat, dann könnte man die Welt
dann können wir nochmal reden, ja. Aber so erstmal nicht.
Erstmal nicht, okay. Okay, willst du, soll ich?
Du sollst.
Ich soll, okay, alles klar, gut. Da bringe ich mal Blockbuster-Kino.
So, so.
Von einem absoluten Superstar und A-Lister, von dem ich tatsächlich fast alle seine Langfilme gesehen habe. Ich habe jetzt mal gecheckt, 5 Filme von ihm fehlen mir noch aus seiner Langfilmografie. Und jetzt habe ich mal einen nachgeholt, den ich noch nicht kannte. Die Mumie aus dem Jahr 2017, alias The Mummy. Und Filmfans wissen Bescheid.
Das ist ja krass.
Was denn?
Den kannst du denn? Kanntest du nicht?
Nee, den kannte ich noch nicht. Den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Filmfans wissen Bescheid, weil Universal wollte nämlich eine neue Horrorreihe mit zeitgemäßen Remakes der alten Universal-Horrorfilme irgendwie rausbringen, namens Dark Universe, so sollte das Ganze heißen. Und Johnny Depp war da schon irgendwie angekündigt als The Invisible Man, Javier Bardem sollte Frankenstein spielen und Wolfman sollte neu gedreht werden, Creature of the Black Lagoon und so weiter und so fort, also alles, was damals irgendwie recht erfolgreich war. Fazit: wurde nichts draus, wurde schnell eingestampft, weil dieser Film hier in der Kritik nicht gut wegkam und auch als Flop gilt, auch wenn er fast 410 Millionen tatsächlich eingespielt hat mit seinem 125 Millionen Budget, gilt das trotzdem als Misserfolg und hat nicht dafür gesorgt, dass sie noch weitere Filme in diesem Fahrwasser dann gedreht haben und gesagt haben, gut, vielleicht war das in der Theorie eine gute Idee, aber in der Praxis dann weniger. Einige Probleme, die der Film auch hat, wird von vielen auf den Regisseur Alex Kurtzman geschoben, weil der hat davor eine Folge Alias gemacht. Der hat eine Show namens New Day irgendwie inszeniert, die bei IMDb 4,4 hat, und einen Film namens People Like Us. Zeit zu leben auf Deutsch. Ultra hässliches Poster.
Aber People Like Us sagt mir was.
Chris Pine spielt, glaube ich, die Hauptrolle. Also es ist eine Besetzung, da spielen schon zwei, drei Leute mit, die man kennt. Aber das Poster ist ultra hässlich. Sieht aus wie bei This Is Us oder so. Und dann hieß es irgendwie nach diesen drei Credits, alles klar, hier hast du 125 Millionen, mach mal hier unser Dark Universe, was wir jetzt irgendwie ankicken wollen, weißt du? Mach mal.
Ja, das war bestimmt nicht der erste, den sie gefragt haben.
Weiß ich nicht, ob es der erste war, aber auf jeden Fall weiß ich nicht, wie sie bei dem gelandet sind. Also selbst wenn es nicht der erste ist, so wie kommen die auf ihn? Auf Alex Kurtzman?
Ja, wahrscheinlich, weil die 10 davor keinen Bock gehabt haben.
Okay. Ist dann Regisseurmangel, ja.
Nee, nicht Mangel, aber es gibt halt schon auch Leute, die sagen, ja, ne, da ist sehr viel Druck drauf, so mach ich lieber nicht.
Okay, gut, Lee findet da nichts komisch dran.
Nee, natürlich ist es komisch, aber was hast du jetzt gesagt, von wann ist der?
2017.
Ja, siehst du, da sind wir ja schon längst in einer Zeit, wo Marvel und Co. eine Menge Experimente in die Richtung gemacht haben. Also die waren nun wirklich nicht die ersten, die mit so einem grandiosen Plan ankam.
Nee, die erste war es garantiert nicht, aber es ist ja nicht, ist auch bei uns nicht das erste Mal, dass wir uns fragen, wie das kommt, dass so einer.
Ja, weil es hin und wieder halt funktioniert, ne?
Ja, gut, aber deswegen macht man die Formel ja nicht unbedingt weiter. Also es ist ja trotzdem ein Wagnis, anstatt einen erfahrenen Herrn ranzuholen, wo man sagt, so ja, der weiß, wie man inszeniert. Ja, ist ja auch egal.
Naja, der Umkehrschluss ist ja leider, dass die erfahrenen Leute auch kein Garant mehr dafür sind, dass das im Kino funktioniert.
Klar.
Und wahrscheinlich denken sich dann, ja, versuchen wir es. Mal so. Ich weiß es nicht. Du hättest das ja vielleicht recherchieren können. Weiß ich nicht.
Jetzt schiebt da wie jeden Schwarzpeter zu.
Nein, was wie das los? Jetzt in dem konkreten Fall gewesen ist, weißt du?
Naja, ich weiß, dass die auf ihn zugekommen sind und haben ihn gefragt, ob er den Film machen will. Also mehr stand da nicht.
Okay.
In der Recherche. Und da stand auch nicht, dass die irgendwie vorher schon 20 andere Leute gefragt haben. Also insofern, ich glaube, ein, zwei Regisseure haben abgelehnt, aber die sind dann relativ schnell auf Alex Kurtzman gekommen und da gucke ich mir seine IMDb-Filmografie an, gucke mir an, was der vorher gemacht hat und wundere mich halt. Wie man mit einer Folge Alias und einem durchschnittlichen Film irgendwie dann so ein Projekt kriegt. Aber es...
Connections vielleicht.
Vielleicht, weiß nicht, ja. Vielleicht schläft er mit der Produzententochter. Keine Ahnung. Du hast den im Kino gesehen?
Nee, ich kenne den auch nicht.
Ach, du hast den auch nicht gesehen?
Nee.
Okay, das ist ja interessant. Dann,
Das war ja schon diese Neuauflage jetzt hier, ne?
Ja, klar.
Ja.
Es war eine Neuauflage, von der ich mir bis zur Sichtung nicht sicher war.
Ich kenne die anderen davor, aber...
Ja, die haben nicht wirklich damit was zu tun, weil ja, ich war mir nämlich nicht sicher, ob das ein Remake war von dem Brandon Fraser Mumien-Franchise, beziehungsweise von dem ersten Teil.
Ich dachte, das wäre ein Reboot von dem.
Nee, ist es nicht wirklich. Ist nicht wirklich. Also du hast natürlich ein paar Parallelen, aber du hast schon, das ist schon ein eigenständiger Film, der eigentlich damit nichts zu tun hat.
Abgefahren.
Aber die Tonalität ist ähnlich. Also die ist auch hier teilweise... drücken wir es mal so aus, komödiantisch aufgebrochen. Weil der Brandon Fraser hat ja seine Rolle auch eher sehr ironisch und angelegt und so und eher so ein bisschen flapsig und so. Und so ähnlich hat das Tom Cruise hier auch aufgezogen. Der ist auch hier flapsig unterwegs und das fügt sich nicht immer so richtig gut ein. Ja, ich komme erstmal zur Handlung. Also erst wird der Hauptcharakter Nick Morton, gespielt von Tom Cruise, dem übrigens schon in einem Brandon Frasers Mumie-Franchise da die Hauptrolle angeboten worden ist vor dem ersten Teil, was ich auch nicht gewusst hätte. Das heißt, er sollte eigentlich da die Hauptrolle nehmen. Hat er abgelehnt damals, aber jetzt kriegt er doch noch seinen Mumie-Film. Er wird eingeführt, er ist ein Navy SEAL, glaube ich, macht aber oft sein eigenes Ding und trennt sich halt von seiner Einheit und jagt irgendwelche Artefakte und Antiquitäten mit seinem Kumpel und Soldatenbuddy Vale. Vale ist natürlich so der Comic Relief.
Natürlich.
Und wie soll es anders sein? Der wird gespielt von Jake Johnson. Ja, der natürlich oft als Comic Relief eingesetzt wird und der macht genau das, was er immer macht.
Wusste ich gar nicht, dass er dabei ist.
Ja, habe ich auch nicht gewusst. War auch eine recht große Überraschung. Aber allgemein kommen ja einige Gesichter auch, die man kennt. Und die sind im Kriegsgebiet im Irak, werden natürlich beschossen, gehen aber natürlich dann rein in diese Stadt, die komplett irgendwie belagert ist, weil die da irgendwas rausholen wollen, was sie natürlich so an Antiquitäten brauchen und sind dann komplett unter Beschuss und funken da erstmal ein, dass da irgendwie die Flieger erstmal ein paar Bomben um das Haus fallen lassen sollen. Also es ist komplett erstmal Kriegs-Action. Dann springen wir nach London. Dort wurde nämlich durch einen Tunnelbau, wo irgendwie eine neue Eisenbahn gelegt wird, die Grabstätte der altägyptischen Prinzessin Akhmenet gefunden.
In London?
Ja. Es wird doch erklärt, wie.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Weil damals als Thronerbin hat die nämlich ihren Platz verloren. Das wird nämlich in so einer Rückblende gezeigt. Als nämlich ein männliches Baby geboren wurde und sie nämlich dieses ganze Königreich, was ihr versprochen wurde, dann natürlich dem männlichen Thronerben zugesprochen wird. Also macht sie einen Pakt mit dem Gott des Todes Set und wird dann selbst zur Mörderin und killt dann ihre ganze Familie inklusive das Baby und verschreibt sich dann praktisch dem Bösen inklusive schwarzer Magie und Co. Das sorgt dafür, dass sie eingeschlossen wird in einem riesigen, schweren Sarg und vergraben und so weit wie möglich von der Heimat gebracht aus dem alten Ägypten raus. Und das ist das heutige London. Mhm. Und Jahre später, nämlich im Jahre 2017, wird diese Grabstätte durch diesen Tunnelbau gefunden. Mhm. Diese ganze Story wird übrigens von einem mysteriösen, zwielichtigen Typen namens Trommelwirbel Dr. Jekyll zusammengefasst.
Ah ja.
Und der wird gespielt von Russell Crowe. Also der erzählt praktisch diese Story so erzählbärmäßig, dass man weiß, worum es überhaupt geht. Letztendlich erzählt er den ganzen Film. Also über diesen Fluch und so hin und her und wie das kommt und wo diese Prinzessin herkommt. Im Grunde fasst er die Handlung in den ersten 5 Minuten zusammen.
Aber das sehen wir nicht auch, oder?
Doch, das sehen wir natürlich dann visuell auch untermalt.
Ach so.
Wie die Prinzessin dann irgendwie eingeschlossen wird. Okay, das sehen wir natürlich alles. Mhm. Und dann erwacht die Prinzessin, beziehungsweise wird erweckt von einem etwas schusseligen Move von der Hauptfigur von Tom Cruise, von Nick Morton. Und es gibt eine seltsame Verbindung zwischen ihr und dem Navy SEAL. Indiana Jones, also diesem Indiana Jones Verschnitt, weil er hat auch Visionen vom alten Ägypten, von ihr. Weißt du, von Momenten, wo er eigentlich nicht keine Vision haben kann. Also und sieht dann so in alten Ägypten dann irgendwelche Sachen, die damals passiert sind. Und jetzt die Frage, woher das kommt. Es gibt auch einen Flugzeugabsturz, den er auf mysteriöse Weise überlebt und Nick Morton dann in einem Leichensack, in einem Leichenschauhaus praktisch lebendig wird und keinen einzigen Kratzer irgendwie an sich hat und alle denken so, Alter, was da los? Das hat etwas mit diesem Fluch zu tun von dieser Göttin oder Prinzessin oder wie du sie nennen willst.
Ey, Alter, das ist doch sehr, sehr nah an Queen of the Damned.
Ja, ist nicht so weit entfernt. Es ist eher ein Reboot von Queen of the Damned als von der Movie.
Ohne Scheiß. Also die Handlung mit diesem Wiedererwecken dieser Königin.
Ja,
und
ja
so.
Tatsächlich. Es geht in die Richtung.
The fuck?
Vor allen Dingen haben wir ja eine weibliche Mumie, was es ja vorher auch noch nicht gab. Das heißt, selbst in den 30er Jahren war es ja Boris Karloff, war ja die Mumie, weißt du. Also es waren ja immer irgendwie männliche Mumien, die da eine Rolle gespielt haben. Auch in dem Brendan Fraser-Teil war es ja ein Typ. Jetzt haben wir.
Und dann noch ein Scorpion King.
Ja, und Scorpion King, genau. Und jetzt haben wir halt eine Prinzessin. Und eins der großen Probleme des Films ist definitiv die unentschlossene Tonalität. Weil du hast Horror, weißt du, du hast Zombies, die aus diesen Gräbern steigen, Skelette. Und trotzdem werden halt Sprüche geklopft dabei. Du hast Jake Johnson steht irgendwann mal unter dem Bann von dieser Prinzessin Akhmenet und wird dann selbst zu so einem seelenlosen Zombie. Du siehst halt, der sieht halt aus wie ein Zombie, der ist fahl, das eine Auge ist irgendwie weg. Und der will halt irgendwie seine nächsten Leute will halt töten. So. Seinen besten Kumpel Nick fällt er halt an mit dem Messer und will ihn halt umbringen.
Ja.
Und du siehst, er ist komplett fahl, aber er klopft halt trotzdem irgendwie an einer Stelle so seine One-Liner. Das heißt, die sind wahrscheinlich dann immer noch drin in ihm. Wo ich dann denke, Alter, was? Das ist so albern.
Das geht tiefer. Okay.
Dann gibt es aber wiederum Action, die teilweise spektakulär ist. Es gibt diesen besagten Flugzeugabsturz und der ist halt in einer echten Schwerelosigkeit gedreht worden. Weißt du, in so einem schwerelosen Raum und so. Also das haben die mega gut gemacht und mega gut umgesetzt. Und dann wird es wieder komplett albern, wie bei diesem Dr. Jekyll, die Rolle von Russell Crowe. Also der Film nervt halt manchmal. Tom Cruise macht halt tatsächlich auch Physical Comedy. So ein bisschen so, weißt du, er ist halt so dieser Sprücheklopfer aus Night and Day zum Beispiel. Fiel mir da ein, so mit Cameron Diaz das Ding, wo er auch so recht flapsig unterwegs war.
Ja.
Aber hier kommt noch die Physical Comedy von ihm dazu, wo er auch noch so ein bisschen schusselig ist oder so ein paar Sachen macht, die ja normalerweise nicht so Cruise-mäßig sind. Also die Besetzung ist auch schwierig von ihm, wie ich finde, so den da reinzupacken. Er ist zwar recht smooth natürlich, wie immer in seinen Filmen, aber ideal ist er nicht besetzt. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall ein guter Cast. Also, weil es gibt ein paar Leute, die ich nicht genannt habe. Sophia Boutella spielt diese Göttin.
Okay, das passt.
Ja, weil die ist natürlich ausgebildete Tänzerin und so, und wenn die natürlich irgendwie so einen Flickflack macht rückwärts und so, das ist sie wirklich so, weißt du, also das kann sie. Mhm. Und wenn sie zurückkehrt, hat sie überall diese Hieroglyphen oder diese Zeichen halt auf der Haut und so, und sie sieht schon cool aus als Antagonistin. Dann hat man Annabelle Wallace, Tom Cruise, großer Peaky Blinders Fan, und ich kenne Annabelle Wallace natürlich in erster Linie auch als Grace aus Peaky Blinders, die große Liebe von Cillian Murphy. Und als er sie in dieser Serie gesehen hat, hat er gesagt, die würde er gerne so als weiblichen Sidekick in dem Film haben. Und die spielt natürlich viel zu schön, aber die ist halt so die Archäologin, die sich super gut auskennt in der Historie, weißt du das? Aber das ist so ein bisschen wie Denise Richards in James Bond, weißt du, die auch eine Archäologin war, wo du denkst, Alter, was das für eine Besetzung. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Russell Crowe ist natürlich ein bisschen verheizt. Courtney B. Vance haben wir noch in einer kleinen Rolle. Mhm. Also es tauchen schon gute Leute auf. Bei den Drehbuchautoren, einer davon war Christopher McQuarrie. Der hat nicht das letzte Mal und nicht das erste Mal mit Tom Cruise zusammengearbeitet. Also er hat ja fast sämtliche oder beziehungsweise einige Mission Impossible Teile inszeniert. Mhm. David Koepp war einer der Autoren. Der Autor von Jurassic Park.
Ja, Mann.
Und dann haben wir noch Dylan Cousman, der eher so als Schauspieler bekannt ist. Also hat auch bei Jack Reacher mit Tom Cruise schon gespielt und so.
Aber sag mal, David Koepp ist nicht eventuell dabei, weil der an einem älteren Teil mitgeschrieben hat und das deswegen hier noch mit drin ist oder so?
Dass er dann Credit gekriegt hat. Oh, das würde ich nicht ausschließen. Ich habe ihn jetzt einfach nur als Credit rausgeschrieben, aber ich habe jetzt nicht geguckt. Es ist möglich, dass er vielleicht den Credit kriegt, weil er bei dem alten Mumie
ich weiß nicht,
das Drehbuch geschrieben hat, aber es ist ja nicht wirklich ein Remake. Also er lehnt
ja,
sich
ja, deswegen wäre halt interessant zu wissen, wie
wäre komisch, wenn er da auftaucht, weil wie gesagt, es ist ja kein offizielles Remake von ihm.
Nö, aber manchmal reicht es ja, wenn die und die Figur gleich heißt und so.
Ja, vielleicht.
Nee, aber der ist, glaube ich, nicht bei der alten Mumie dabei gewesen.
War nicht gelistet.
Aber wie krass, weil das ist ja schon ein großer Name, ne?
Ja, ja, definitiv. Und ich meine, Jurassic Park Autor, da war das ja dann schon eine krasse Story.
Ja.
So, ich habe ja schon erzählt, dass der Ruf, und das hast du auch mitbekommen, der Ruf des Films ist kompletter Müll.
Ja, ja.
Die Punkte, die ich gleich nennen werde, sind katastrophal. Der hat 8 Razzie-Nominierungen gekriegt.
Oh, fuck.
Tom Cruise als Worst Actor hat ihn gekriegt.
Ach was.
Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich finde das unterm Strich unverdient. Weil der geht schon klar als Popcorn-Geballer. Du hast gutes CGI. Also, Digga, der Film hat ein Budget von 125 Millionen. Also sieht auf keinen Fall billig aus. Mhm. Und es wird halt öfter in den Kritiken oder so, bei Letterboxd-Reviews wird halt so die CGI kritisiert. Aber das ist ein Blockbuster. Das ist so eine Blockbuster-CGI. Wie du zum Beispiel bei den neueren Fluch der Karibik-Teilen gesehen hast, wie du bei den neueren Transformers-Teilen gesehen hast. World of Z ist so eine CGI, weißt du? Mhm. Es sieht nicht immer ideal aus in manchen Momenten. Du siehst, dass es CGI ist, aber es ist trotzdem bombastisch. Es ist trotzdem gut gemacht.
Hatte die alte Mumie doch auch. Also ich meine,
ja, hatte die alte Mumie auch, genau, mit diesem Sandsturm und so. Das ist natürlich legendär alles. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen seelenlos an manchen Stellen, weißt du. Es ist vielleicht auch so der Blockbuster, der auf dem Papier gut aussieht, aber der in der Praxis vielleicht nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte, weißt du, wo sie gesagt haben, okay, wir nehmen hier so eine weibliche Archäologin, weißt du, die irgendwie top aussieht, die wird dann so der Sidekick, ihr macht immer Sprüche und so hin und her, da hat man ein bisschen Comedy mit drin und Abenteuer und Horror und alles so, alles zusammengemischt, ergibt halt den Cocktail, der dann zum Erfolg führt, aber es ist halt genau das umgekehrt, sondern der Cocktail schmeckt halt nicht so, weil es halt zu viel, weil da zu viel drin ist. Aber
naja, Ergo, das ist halt so, das ist auch das National Treasure Rezept, ne? Da gibt's ja immer wieder Filme in die Richtung. Ne?
Klar, klar. Der reitet natürlich so ein bisschen so diese Abenteuerwelle. Er ist definitiv, also Tom Cruise, so ein Indiana Jones Verschnitt.
Mhm.
Aber mit Navy Seal Erfahrung. Er kann halt kämpfen und so, weißt du, und kann sich halt wehren, so. Also er ist halt so, hat dann diese Hinsicht Skills. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ergo, so viel Schläge, wie er von allen Seiten kriegt, hat der Film nicht verdient.
Mhm.
Der ist jetzt nicht wirklich geil. Der ist alles andere als perfekt, aber was der hier einstecken muss mit 8 Razzie-Nominierungen und Co., fand ich ein bisschen zu hart. Und die Punkte, die ich genannt habe, Alter, IMDb ist bei einer 5,4.
Uff.
Er hat einen roten Metascore von 34. Also der wird in der Kritik zerrissen. Und der hat eine Letterboxd-Bewertung von 1,9.
Okay.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, das klingt
und
schon
das finde ich ein bisschen zu hart. Gehatet. Also man kommt schon irgendwie durch, weißt du, es ballert und es gibt halt Action an jeder Stelle, du hast halt Sprüche und so, was halt nicht immer geil inszeniert ist. Der ist halt...
Wie lange ist der?
All over the place, geht eine Stunde 51, habe ich mir notiert.
Okay.
Aber man kommt schon gut durch, also der ist okay.
Mhm.
Aber es ist natürlich alles andere als, also wenn ihr jetzt wirklich dieses Dark Universe aufziehen wollten, weißt du, so als dieses Horror-Franchise,
Naja, aber deswegen ist ja offensichtlich Dr. Jekyll da drin.
Ja, ja, also, klar. Der sollte natürlich, also die haben sich natürlich auch offen gehalten, über diesen Dr. Jekyll dann auch noch einen Standalone-Film zu
drehen. Meine ich ja, also, die machen halt hier das Universum auf.
Genau, die wollen einen riesen Fass aufmachen und alle Rollen, die hier mitspielen, spielen vielleicht später noch eine Rolle oder kriegen ihren eigenen Film. Ähnlich wie Marvel. Aber war ein kurzlebiges Projekt. Jetzt hat man so einen Standalone-Film natürlich mit Der Unsichtbare rausgebracht. Hier mit das Ding, was wir Kevin gesehen Bacon. Haben. Genau, der hat wiederum funktioniert. Also das war ja, der war ja finanziell auf jeden Fall dann so ein ziemlich erfolgreiches Ding. Hat aber mit diesem Dark Universe an sich nichts zu tun. Das lief separat.
Zumal der jetzt auch schon lange her ist, ne?
Ja, ja, klar.
Wobei, nicht so
aber
lange,
kam zumindest
so lange
nach,
wie die Moon.
Kam nach dem hier, ja. Also
ich erinnere mich, das war so, als wir im Podcast angefangen haben, ne?
Richtig, ja, ja, den haben wir im ersten Jahr dann besprochen.
Ja.
Aber was ich damit sagen will, es hätte durchaus sein können, dass Johnny Depp vielleicht als der Unsichtbare, dass der Film vielleicht besser wird oder dass er gut wird. Aber wenn die das natürlich so als Abenteuer-Comedy-Film aufziehen, dann hat das mit Dark Universe nichts zu tun. Also Horror ist hier eher, also gruseln tue ich mir nicht groß, auch wenn hier irgendwie Skelette und Ratten und Spinnen auftauchen.
Na gut, Fairness halber, ne? Beim alten Dark Universe ging ja das aber genauso, dass du dich nur bedingt gegruselt hast. Also
ja, aber du hast keine Comedy-Elemente drin gehabt.
Ja,
du hast keine Comic-Reliefs, du hast keine Sprücheklöpfer.
Trotzdem fandst du da auch vieles echt nicht gut, ne?
Ja, also, klar, aber es war schon auf diesen Grusel ausgelegt.
Ja.
Viele fand ich auch gut. Die Invisible Man fand ich grandios.
Naja, aber guck mal, wenn die das jetzt hier wirklich auf Horror auslegen, dann kommen die mit dem Rating ja nicht hin.
Ja, klar.
Das ist ja bei der Größenordnung, kannst du ja nicht Rated R draus machen.
Aber das ist ja eben wieder dieser Kompromiss, den ich oft kritisiere. Also ich sage so, ja, das ist halt schade so, weil ich jetzt
hätten sie einen kleineren Film machen müssen.
Richtig.
Ja.
Gut, dann wäre es aber kein 125 Millionen Blockbuster mit Tom Cruise in der Hauptrolle.
Eben, ja.
Das ist das Ding, ja. Was hat er denn? Ab 12 ist er freigegeben. Ja gut, das passt.
Ja.
Aber du hast schon, weißt du, Skelette, die dann irgendwie auf so ein fahrendes Auto springen und dann irgendwie geteilt werden, weißt du, wo dann nur noch irgendwie die obere Hälfte dann noch dranhängt und unten hängen so die Gedärme so ein bisschen raus.
Mhm.
Also sowas sieht man dann
Skelette
auch.
Skelette mit Gedärme?
Naja, halt so eine Halbtoten, so eine Halbverwesen, also so Walking Dead mäßig.
Ah ja, okay.
Weißt du, jetzt nicht so richtige Skelette.
Mhm.
Skelette mit Gedärmen, die müssen doch schon durch die Knochen ruhig gefallen sein.
Ja, ja, nee, weil ich ja, dachte mir jetzt halt, das ist natürlich weit von Harryhausen entfernt und Co., ne? Also
ja, ja. Es sieht aber schon alles gut aus, also muss man den Film lassen.
Das, ja, das meine ich ja.
Definitiv. Ja, aber Tom Cruise
irgendwie,
so als...
Irgendwie will ich den trotzdem sehen.
Ja, mach das mal. Also ich glaube auch, dass du dem... Also du würdest den nicht zerreißen.
Ja.
Aber du würdest den wahrscheinlich auch nicht richtig geil finden. Du bist... Ich denke mal, du bist in einer ähnlichen Schiene wie ich. Also, aber du bist ja dann... Du verzeihst ja einem Popcorn-Film auch viel mehr. Weißt du, man kann ihm durchaus das vorwerfen, was du so bei manchen Filmen gesagt hast, die so bei Apple TV laufen, weißt du, wo sie gesagt haben, so jetzt machen die, du hast doch diesen eingebracht mit John Krasinski und so, wo du gesagt hast, das ist das absolute,
ach so, um Gottes Willen,
das ist das absolute Äquivalent von einem generischen Film, wo sie alles generisch gemacht haben, was eigentlich geht, und im Grunde genommen ist das die generischste Mumie-Verfilmung, die es jemals gab. Also die haben eigentlich alles zusammengeworfen, wo die gesagt haben, das müsste eigentlich funktionieren, und dann funktioniert das nicht. Inklusive krassen A-Lister.
Na, ist krass.
Krasse Besetzung, Russell Crowe irgendwie in so einer zwielichtigen Rolle und CGI und Horror und Humor. Aber es ist halt zu viel. Aber trotzdem. Zu viel Schläge von allen Seiten.
Ja.
So schlecht ist er nun wirklich nicht.
Okay.
Ja?
Mhm.
Ja, dann die Punkte habe ich ja schon genannt. 1,9 bei Letterboxd, ja, habe ich abgeschlossen. Wie lange dauert, weißt du auch. Insofern bin ich jetzt durch mit The Mummy alias Die Mumie. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan von dem Brendan Fraser von der Trilogie, wo ja auch viele sagen, der erste Teil ist mega. Ich mag den, der ist cool. Weiß nicht, war für mich wahrscheinlich eine 7,5 oder so. Aber sind jetzt für mich auch nicht die mega krassen Überfilme. Ich habe ja auch erwähnt in der letzten Episode, glaube ich, dass da ein vierter Teil gedreht wird.
Mhm.
Insofern habe ich jetzt mal diese Lücke von Tom Cruise geschlossen. Jetzt fehlen mir noch 5 Filme aus seiner Filmografie. Vielleicht kriege ich die irgendwann mal voll.
Nice.
Ja.
So, das muss ich raten.
Jetzt musst du raten.
Ich schwank natürlich ein bisschen, aber sage jetzt mal 6.
Das ist wieder eine Punktlandung. Das ist,
nice.
Ja, ich sag ja, die Formel würde ich gerne wissen, Alter.
Naja, also
das, was ich jetzt geben würde, minus 2,5 geteilt durch.
Genau, nein, also 4. Es ist schon so, wenn, ich denke mir schon so, okay, wenn ich so über einen Film sprechen würde, wäre es eine so und so, und dann ziehe ich immer ein bisschen was ab.
Ach, du siehst aus deiner Perspektive, und weil ich dann nörgeliger bin, ziehst du dann noch ein paar Punkte
Warum hast du jetzt interpretiert?
Ja, ich
ziehe dann halt einfach ein bisschen was ab.
versuchen wir der Formel irgendwie Sinn zu geben.
Warum muss sie denn Sinn ergeben, wenn es funktioniert?
Weiß ich nicht. Entschuldigung, dass ich als Mathematiker auch mal irgendwie, dass ich eine logische Erklärung von dir verlange.
Mm, eine Mathe-Guess.
Ja. Guess für das ist jetzt Mathe-Guess geworden.
Geht vielleicht auch beides.
Vielleicht,
mal gucken.
Gut, dann reden wir doch über Red Rooms, oder?
Ja.
Zeugen des Bösen.
Les Chambres Rouges.
Gut, dass du das übernommen hast.
Ja, das sagt aber genau das aus, ne?
Von Atombombe aus Österreich.
Oha.
In den Ring geworfen. Atombomb.
Mhm.
Oha, sagst du, ja, stimmt. Da klingen erstmal die Alarmglocken. Da wird erstmal der rote Knopf gedrückt.
Naja, gucken wir mal. Jetzt müssen wir erstmal wieder raten.
Ja.
Möchtest du anfangen?
Mach ich. Ich sag 7,5.
Mhm. Ich habe mir für dich eine 8 aufgeschrieben.
Okay.
Klingt so, als würden wir das ähnlich sehen.
Zumindest vom Raten, ja.
Ja, ja. Ja, ein kanadischer Film und wieder mal einer, von dem ich noch nie was gehört habe.
Ja, das Plakat ist mir ab und zu mal untergekommen, weil der eine oder andere bei Letterboxd oder die eine oder andere den zwischendurch gelockt hat. Insofern, als ich den dann aufgerufen habe bei Letterboxd, dachte ich so, ach, okay, der war das.
Ja, dass er sich da großer Beliebtheit erfreut, das habe ich dann auch gesehen, aber
da ist er mir untergekommen.
Im Vorfeld noch nie was von mitbekommen.
Okay. Ja, war jetzt auch nicht so der Riesen.
Nö, ist ein kanadischer Film.
Kino-Release, ja.
Auch wirklich nur mit kanadischer Beteiligung und so. Oder primär.
Mhm. Aber einer von der französischen Sorte, den wir hier das ein oder andere Mal hatten.
Was? Also
aus dem französischsprachigen Kanada.
Ach so.
Ja, deswegen denken viele, dass das ein französischer Film ist, weil es wird französisch gesprochen und
ach so.
Trotzdem ist der Film aus Kanada und mit französischsprachigen Schauspielern.
Ja, wobei gerade was das Französisch angeht, da ging es mir stellenweise echt, das fand ich wild.
Mhm.
Weil die Hauptfigur habe ich ziemlich gut verstanden. Und dann kommt irgendwann eine dazu, da habe ich kein Wort mehr verstanden. Und die haben aber angeblich die gleiche Sprache gesprochen.
Du meinst ja den Groupie?
Ja.
Okay.
Digga, was zur Hölle hat die für einen fiesen Dialekt gehabt? Ey,
das kann ich natürlich nicht.
Das ist halt dieses kanadische Französisch, okay. Ist eh schon ein bisschen anders.
Mhm, dachte ich mir.
Aber was die gesprochen hat, Alter, keine Chance.
Okay, das weiß ich natürlich nicht, weil ohne Untertitel wäre ich hier aufgeschmissen. Mit meinen Französischkenntnissen insofern.
Ja gut, das ich hätte definitiv auch viel zu viel verpasst. Also natürlich bin ich froh, dass ich Untertitel hatte.
Mhm.
Ja. Zumal eben, es wird ja auch ein bisschen was, geht ja um ein bisschen was Komplexes.
Definitiv.
Soll ich mal erzählen, was hier geht?
Mach das mal gerne.
Also wir sind in Kanada. Heute in der Film fängt damit an, dass wir eine Frau sehen, die offensichtlich auf der Straße schläft, aufsteht, einen Rucksack dabei hat, kurz ein paar Sachen einpackt und dann sehr zielstrebig zum Gericht geht.
Mhm.
So, jetzt hat die da also auf der Straße übernachtet und wir wissen nicht, lebt sie da oder was ist los? Und jetzt befinden wir uns in einem Prozess, der heute beginnt. Und das ist ein Strafprozess gegen Ludovic Chevalier. Der ist angeklagt und zwar recht grausamen Morde an drei Teenager-Mädchen. Die hat er angeblich oder mutmaßlich in online, also so Räumen, so Chat-Räumen, die es auch online gibt, das sind eben die titelgebenden Red Rooms. Da hat er im Grunde Snuff-Filme gestreamt. Na, jetzt hatten wir neulich schon so dieses 8mm-Ding.
Ja, und versteigert, glaube ich, auch so für den Meistbietenden.
Genau, also so wie es zuerst im Prozess geht es irgendwie da hervor, als wären das so Live-Übertragungen gewesen und als müsste man dann eben drauf bieten, da überhaupt reinzukommen und so. Und da geht es um arsch viel Geld. Das findet natürlich alles irgendwo im Dark Web statt.
Mhm.
Und jetzt wird eben Ludovic Chevalier angeklagt, dort diese drei Mädchen umgebracht zu haben. Ja, und unsere Hauptfigur, die weiß da bestens Bescheid und ist jetzt wirklich erstmal nur als Zuschauerin bei diesem Prozess dabei. Weil das ist eine offene Verhandlung, das heißt, du kannst da zugucken. Und so sehen wir dann auch erstmal das Eröffnungsstatement der Staatsanwältin, die ziemlich explizit beschreibt, was mit den Mädchen passiert ist oder zumindest Einzelteile davon sehr detailliert beschreibt. Wir erfahren dann auch, dass es von zwei der drei Tode das dazugehörige Video gibt.
Mhm.
Und das dritte ist wohl noch nicht aufgetaucht. Ja, und so gucken wir jetzt unserer Hauptfigur Kelly an, dabei zu, wie sie diesen Prozess beobachtet und da auch immer obsessiver wird, weil sie scheint sich eben sehr für diesen Fall zu interessieren. Und dann dauert es auch nicht allzu lange, als dann eben noch eine andere Person dazu kommt, das ist Clementine, die selber auch sehr involviert ist in diesen Fall, die scheint aber sehr auf Chevaliers Seite zu stehen, also die wird dann auch ein bisschen als Groupie bezeichnet, was wohl auch so eine Bewegung ist, wie sie bei so Fällen dieser Art gar nicht mal so unüblich ist, und das scheint auch was zu sein, was der Film insgesamt so ein bisschen thematisiert bis kritisiert. Jedenfalls wird jetzt im Verlauf des Prozesses Kellyanns Verhalten immer eben obsessiver und ab einem gewissen Punkt vor allem auch moralisch irgendwie mal mindestens zweideutig. Und so verschwimmen die Grenzen zwischen dieser distanzierten Beobachtung und, naja, fast schon einer aktiven Teilnahme immer mehr. Kannst du dem so zustimmen?
Dem würde ich so zustimmen, ja.
Findest du, wir sollten noch mehr erzählen?
Das ist wahrscheinlich nicht ein Film, wo man zu detailliert die Inhaltsangabe breittreten sollte. Aber ich sag mal, der Charakter von dem Groupie-Mädchen ist sehr viel offensichtlicher, weil sie verteidigt ja auch den vermeintlichen Mörder. Also alles, was ihm vorgeworfen wird.
Genau, die ist ganz klar auf seiner Seite.
Die ist ganz klar auf seiner Seite. Wiederum unsere Hauptfigur. Da sind die Motive, also Kelly Ann, da sind die Motive nicht so ganz deutlich. Und das ist wesentlich komplexer und geht wesentlich tiefer. Und das ist letztendlich der interessante Part, was sie letztendlich im Schilde führt. Und das erfahren wir eigentlich relativ spät im Film. Und das
ist die Frage, erfährt man das überhaupt?
Naja, wir wissen ja nicht, auf wessen Seite ist sie eigentlich. Gehört sie auch zu diesen Groupies oder ist sie kein Groupie? Oder das meine ich mit Motive. Also ja, definitiv erfahren wir an einer Stelle so, was sie letztendlich vorhat.
Okay.
Bis dahin hast du ja nicht erzählt, was gut ist, aber ja, ja. Es wird ja irgendwann klarer, was sie...
Also wir erfahren zumindest, was sie macht, ob wir dadurch wissen, was sie genau vorhat oder damit vorhatte, weiß ich nicht, ne? Also ich spiele da jetzt auch nochmal so an diese eine Verkleidung an, mit der sie dann beim Prozess erscheint.
Also ja, die...
Es gibt so ein paar Sachen, wo ich schon bis heute bin so, hä? Also was soll das?
Echt?
Ja.
Also bei mir sind die Motive klar, die Mittel sind halt für mich das Fragwürdige in manchen Momenten.
Mhm.
Das, wie sie versucht, ihre Ziele zu erreichen, da geht sie teilweise über Leichen und scheißt auch auf die Hinterbliebenen oder sonst was. Und um halt das zu erreichen, was sie letztendlich erreichen will. Und das macht sie halt zu so einer ambivalenten Figur, die mir halt sehr gut gefallen hat. Und das Ganze entblättert sich halt erst im Laufe des Films, was mir auch sehr gut gefallen hat, weil du am Anfang gar nicht checkst, ist sie auch ein Groupie? Warum hat sie da so ein Interesse?
Eigentlich, also mal mindestens über 2 von 3 Akten blickst du nicht, wo die damit hin will.
Richtig. Das geht erst so ganz langsam mit so bestimmten Andeutungen und dann wird es irgendwann deutlicher und dann wird sie aber trotzdem nicht zur Heldin in dem, was sie macht, sondern macht halt, wie du gerade erwähnt hast, macht halt sehr moralisch fragwürdige Sachen. Und da ist halt die Frage, ob das Ziel letztendlich die Mittel rechtfertigt.
Hm.
Das ist so ein, mich hat die stark an Lisbeth Salander erinnert, aus der Verblendungsreihe. Weil die ist, A, ist die auch sehr, sehr fit als im Internet und Co. Also technisch versiert. Mhm. Aber B, auch so vom Charakter. Dieses eigentlich nichts an sich ranlassende, weißt du, so hin und her und eher so isoliert. Du siehst ja irgendwie gar keine Liebschaft, du siehst keine Freunde.
Viele Parallelen, ne? Diese technische Affinität.
Voll.
Also dass so Cyberkriminalität irgendwie auch fast schon eine Art Hobby ist.
Ja, ja, ja.
Ja.
Aber er hat auch so einen ähnlich düsteren Sog wie bei Verblendung.
Total. Also das ist und viel, ich fand es auch cool, dass ich lange nicht erklärt bekomme, was ist ihre Agenda. Nur das, was ich dann am Ende bekomme, hat mir nur bedingt eine Antwort gegeben.
Und okay.
Also ne, wir kriegen ein Ergebnis präsentiert von ihren Taten, aber eben ihre Agenda und warum sie da so vorgeht, wie sie vorgeht, das hat sich mir nicht erschlossen. Und das kritisiere ich auch ein bisschen an dem Film, weil es hat mir neulich schon, ne, dass es ja Filme gibt, die irgendwie Dinge offen lassen und dadurch eher gewinnen, wie du dann fandest bei dem einen.
Bei Picnic at Hanging Rock.
Genau, zum Beispiel. Und das, ich finde, hier ist es auch wieder so, dass für mich gibt es zu viele Möglichkeiten, das zu deuten, als dass es irgendwie ein klares Statement wäre.
Das ist aber komisch, weil das ist für mich keiner von denen. Ich würde dir gerne mal die Spoiler-Triangel, glaube ich, holen, weil ich sehe, für mich ist der Film hier nicht offen.
Wie erklärst du dir das Ding mit ihrer Verkleidung?
Naja, sie will eine Reaktion hervorrufen.
Ja.
Von einer Person. Siehst du, das ist jetzt alles so. Weil das ist für mich die stärkste Szene des ganzen Films. Wo sie halt, weil den ganzen Film über versucht sie, auf sich aufmerksam zu machen, weißt du? Sie zieht sich gewissermaßen an, wie manche Person in diesem Film und so, und setzt sich irgendwie da gerade hin und versucht halt, die Blicke von dem vermeintlichen Killer auf sich zu lenken. Und schafft's halt nicht. Und deswegen entscheidet sie sich für eine sehr drastische Methode.
Mhm.
Scheißt halt auf die Hinterbliebenen, scheißt auf die Reaktion, scheißt auf den Skandal. Und schafft's halt letztendlich, die Aufmerksamkeit von dem vermeintlichen Killer dann auf sie zu ziehen.
Ja.
Und mit welchen Mitteln sie das macht. Und
aber was
die
erreicht
dann
sie
einsetzt,
damit?
Naja, sie verunsichert ihn. Das war das Ziel, glaube ich, in erster Linie.
Und das hat geklappt in deinen Augen?
Nee, das hat nicht geklappt.
Mhm.
Aber er hat sie angeguckt und das war für sie, glaube ich, schon das Erfolgserlebnis.
Ja, aber warum? Na, also das ist, für mich erklärt sich leider nicht, was das alles soll.
Okay.
Weil wenn das jetzt nur so ein Vigilante-Ding wäre, weißt du, dann wäre es irgendwie klar, aber irgendwie so wie die Figur erzählt wird und diese Obsession, mit der sie zugange ist, scheint da ja mehr dahinter zu sein.
Das ist es halt. Das ist dieses Ambivalente, weil sie ist definitiv auch fasziniert von dem Fall, weißt du, und sie steigert sich da rein, aber es...
Eben, ist die Frage, ist sie eventuell auch einer dieser Serienmörder-Groupies?
Ja, ein bisschen schon. Auch wenn es jetzt natürlich schon so leicht in den Spoiler-Bereich geht, also vielleicht diejenigen, die ihn nicht gesehen haben, die können jetzt mal vorskippen. Aber alles, was sie, also je weiter sie hier eintaucht, desto mehr verliert sie auch von sich selbst. Es gibt ja so Szenen am Ende oder so im letzten Drittel, wo sie ja komplett außer Kontrolle ist, weißt du? So, wo dieses Fitness-Ding, wo sie so völlig so abdreht und so. Und das hat, glaube ich, damit was zu tun, dass sie eben auch eine gewisse Faszination an diesem Elend hat und an dem Killer und so.
Ja, ja, deswegen, also mir zeigt der Film halt irgendwie eher, dass die nicht unbedingt weniger Psychopath ist als der Typ, der da angeklagt ist.
Da hast du vollkommen recht.
Und den Teil verstehe ich auch. Nur eben hier hätte ich halt gerne gewusst, was sie sich konkret ausmalt bei dem, was sie tut. So, ne? Und wir werden halt über weite Strecken im Dunkeln gehalten. Und am Ende hätte ich halt gern noch einen Ticken mehr gehabt. So, das ist aber auch okay. Schon alles, weil ansonsten finde ich das auch ziemlich cool.
Ja, weil ich glaube, das Ziel von ihr, auch wenn jetzt, auch wenn sie natürlich abdriftet, auch wenn sie komische Sachen macht, das Ziel ist, glaube ich, identisch von Anfang bis Ende des Films. Und das erreicht sie auch. Wie ich finde.
Naja, aber warum hängt sie dann so lange mit der Clementine ab?
Das ist, glaube ich, eher so ein persönliches Ding.
Hier siehst du, das erzählt sich mir auch nicht wirklich.
Okay.
Weil sie wirkt genervt von ihr, wenn die plötzlich auftaucht. Und am Anfang dachte ich, ja, okay, die will von der irgendwie eine bestimmte Information haben.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, da schien tatsächlich das Moralische durch so. Weißt du, weil sie ja dann auf der Straße geschlafen hat, weil sie gesagt hat, so ja, sie war in diesem Obdachlosenheim.
Meinst du, dass
sie
Mitleid hatte?
Diese Mitleid hat und dann gesagt hat, ja gut, okay, komm, dann schlaf halt bei mir sowas.
Ja, und das passt irgendwie nicht zu dem, wie die Figur bis dahin erzählt wurde. Ne? Also deswegen, es gibt dann so für mich so ein paar Fragen, die offen bleiben. Aber okay. Das ist auch fein, also weil der funktioniert ja zweifelsohne auch so.
Ja, ja. Auch wahnsinnig interessant, wie er inszeniert worden ist, weil erstmal hat es natürlich den Anschein, dass es ein Gerichtsfilm ist. Auch wie das Gericht designt worden ist, weißt du, mit diesem kompletten Weiß, was so aussieht wie so ein Pathologiesaal.
Ja, ist, glaube ich, grau gewesen und nicht weiß, aber.
Ja, auf jeden Fall sehr hell.
Vielleicht eine Einstellungsfrage beim Fernseher. Muss mal wieder einen Weißabgleich machen, Alter. Ich hatte totale Anatomie eines Falls-Vibes bei dem Gericht, auch wenn es eine andere Farbe hatte, aber so wie steril das alles wirkte.
Er sitzt halt in diesem Glaskasten wie in so einem Zoo. Also. Und es ist unterm Strich eigentlich kein Gerichtsfilm. Also es mutet nur an wie ein Gerichtsfilm, ist aber viel mehr als das. Und der ist interessant.
Mhm.
Auf jeden Fall. Und der hat einen gewissen, der hat definitiv, zieht er dich da in Abgründe rein, so ohne es halt komplett zu zeigen. Weißt du, du siehst halt, wir sehen halt kein Stück von dem Video. Wir sehen ab und zu mal so ganz kurz. Wir hören voll viel von dem Video. Wir sehen ganz kleine Ausschnitte.
Wir sehen die Leute umfallen.
Wir sehen die Reaktion durch eine Türspalt, weißt du, in diesem Gerichtssaal und so. Ja. Und das Gräuel, was ich da abgespielt haben muss, das passiert alles in unserem Kopf und das hat er gut.
Mhm. Ja, die Beschreibung der Staatsanwältin, ne? Das ist schon richtig hässlich, Alter.
Ja, ja, richtig, ja.
Dann sehen wir zum Beispiel halt nur als eins der ersten Beweisfotos mal kurz so einen abgerupften Kiefer mit der Zahnspange dran.
Ja, ja, genau. Nur abgefuckte Scheiße.
Ja.
Und jetzt haben wir sie als unsere Hauptfigur, die halt wunderschön ist und die hat auch Models, so, weißt du?
Mhm.
Und so, du hast diese gelackten, weißt du, diese perfekten Topmodels auf irgendwelchen Magazinen drauf. Und hier kriegst du halt einen Hintergrund, so, weißt du, dass eben nicht alles so schön ist, wie es auf dem Magazin gerade aussieht in einem Snapshot, sondern dass da vielleicht Abgründe hinter sind, hinter diesen Personen. Und ist schon interessant, dass man jetzt nicht irgend so ein nerdiges Computergirl da irgendwie, so ein Goth-Mädchen da irgendwie reingesetzt hat, sondern halt so eine, weißt du, so ein großgewachsenes, super schönes Model. Halt,
naja, stimmt schon.
Im Zentrum.
Das hätten sie in Hollywood auf jeden Fall anders gemacht.
Ja, ja, eben.
Ja.
Also er spielt mit wenig Klischees, sondern umschifft die eigentlich ganz gut. Mhm.
Ja. Der deutsche Zusatztitel ist natürlich immer wieder mehr als unnötig.
Ja. Zeugin des Bösen. Das unsagbar Böse ist wieder da. Aber hat mir gefallen. Alter, Atombomb, geht doch mit dir. Ist ja mal einen guten Film hier reingeworfen.
Hat er mal einen guten Film reingeschmissen.
Hast du deine Frau gefragt oder was?
ja.
Seid ihr gegönnt, auch mal ein Erfolgserlebnis bei uns zu haben. Das scheint ja bei Lee auch ganz gut weggekommen zu sein.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich fand den interessant. Deswegen müssen wir jetzt auch noch den Namen des Regisseurs und Autors erwähnen. Das ist nämlich eine Person, Pascal Plante, hat den geschrieben. Eben der Herr ist Kanadier.
Mhm.
Und hat nahezu alles, was er bisher inszeniert hat, auch selber geschrieben.
Ja.
Ich kannte nichts aus seiner bisherigen Vita. 14 Credits sind's. Die Musik, die mir stellenweise leider zu aufdringlich war, also weil der Score, der macht ein bisschen mehr als unterstützen, finde ich. Der ist stellenweise schon nervig, trägt schon auch mitunter echt gut zu der der Stimmung bei, ne? Aber ja, ist schon eine Erwähnung wert, glaube ich.
Fällt dir oft negativ
in letzter Zeit? Ja,
hast du die Soundeinstellung geändert von deiner Anlage oder was da passiert?
Same.
Hast du endlich mal auf Dolby Surround gestellt von Mono oder was da passiert?
Digga, und bei Zurück in die Zukunft war ich auch froh über jedes bisschen, was da aus diesen Boxen geschossen kam, ey, weil das schon geil war, wirklich, wirklich geil.
Kommt doch mit den ganz Großen.
In letzter Zeit waren es dann doch auch ein paar Filme, die wirklich mit anstrengenden Scores, ich hab gestern erst wieder eingesehen, der mit anstrengenden Score hatte.
Okay. Ich habe neulich, da muss ich an dich denken.
Ich muss ihn nur trotzdem kurz erwähnen, weil das ist nämlich der Bruder des Regisseurs und Autors, Dominique Plante. Der hat hier die Musik gemacht.
Ah ja, okay. Da muss ich neulich an dich denken, weil bei Instagram kam nämlich so ein Shot von so einer Dame, die an so einem Klavier saß und dann so, hat sich so kurz konzentriert, weißt du, denkst du, die spielt jetzt irgendwie so ein krasses Stück. Und dann fängt die so an, auf diesem Klavier so rumzuhämmern, voll wild so. Und dann mal so die rechte Taste so die ganze Zeit irgendwie so kurz hintereinander gedrückt. Und dann siehst du so unten, Score von One Battle After Another.
Siehst du?
Habe ich gesagt, okay, die würde das gefallen auf jeden Fall.
Ja, Mann, so ist es.
Ich denke so, was spielt die da, Alter? Und dann so von wegen so, ja, ein Ausschnitt aus dem Score von One Battle After Another. Ich so, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Genau das.
Sahen einige so wie du.
Schön.
Ja. Nee, fiel mir nicht negativ auf die Musik. Ich fand, das war ein gutes Gesamtpaket.
Habe ich mir gedacht.
Deswegen hast du dich auch zum ersten Mal verschätzt hier.
Oh, bist du zu tief oder was?
Nee, ja, zu tief, aber nicht viel.
Aha,
nicht viel, nicht viel. Kommen wir zu den restlichen Punkten.
Geht, ja.
Knapp 2 Stunden und es scheint eine Empfehlung von uns zu sein.
Ja, ist es.
Okay.
Zweifelsohne.
Willst du Punkte nennen? Ich habe sie parat.
Ich habe sie auch parat.
Dann hau raus.
7,1 auf IMDb, Metascore ist bei 80 und Letterboxd 3,9.
Kommt auch allgemein gut an.
Und von dir 8,5, oder?
8,5 von mir ist richtig.
Aha.
Wie viel von dir?
7,5.
7,5.
Treffer für Guess.
Beide Punktlandungen.
Nee, ich nicht.
Ach so, nee, stimmt, du hast dich ja verschätzt.
Ich habe jetzt ausgeglichen mit der Aktion, Alter.
Hey. Dann, ja, aber ich muss noch einmal mehr raten. Das ist die Krux.
Na, ja.
Dann machen wir was Leichtes, Junge.
Ja, machen wir gleich nochmal Adam Bomb.
Nochmal Atombomb.
Yes, sir. Mein aktuelles Los kommt nämlich auch von dem Herrn. Und das ist schon wieder so alt, dass da kein Datum mit draufsteht, wann das reingeschmissen hat.
Guck mal in der Tabelle rein.
Guck mal rein. Der Film heißt Succubus. Den Teufel im Leib.
Ach.
International nur Succubus.
Das Schweizer Ding.
Ja, vermeintlich.
Vermeintlich. 6.22 ist der Monat, wo das Los reingeworfen worden ist.
6.22? Mhm. Okay. Eine Weile her. Ja. About time. Und das hat er doch bestimmt irgendwie, ich weiß nicht, ist das schon so lange her, dass mit dem Zen-Tunchi, du erinnerst dich vielleicht?
Ja.
War das so lange her, dass konnte das in den Zeitraum passen oder irgendwie war das gefühlt danach? Aber wir sind hier auf jeden Fall in dem Universum unterwegs.
Mhm.
Und ich habe demzufolge schon mal einen Film besprochen, wo es um dieses Thema ging. Und ich meine, der war auch wirklich aus der Schweiz, oder?
Ja, glaube auch.
Ja.
Das war, glaube ich, auch wo er einen serbischen Film und einen Schweizer Film, glaube ich, irgendwie so reingeschmissen hat. Insofern.
Mhm. Das war das Ding.
Das war so ein bisschen. Ja.
Und jetzt haben wir hier bei diesem Film aus dem Jahr 89 wohlgemerkt eher eine komplett österreichische Beteiligung.
Ah ja.
Ja. Georg Tressler hat diesen Film inszeniert. Österreicher, 76 Credits. Da ist eine ganze Menge Fernsehen dabei. Und interessanter ist, wer das geschrieben und produziert hat. Das war nämlich Franz Seitz.
Mhm.
Der hat mit seiner Franz Seitz Filmproduktion unter anderem die Blechtrommel produziert, den wir auch schon besprochen haben. Also
hallo.
Großer Film. Und dann diese ganze, die Lümmel von der ersten Bank-Reihe so und so, diese Filme und so. Ja, ja.
Ist er mit Dave verwandt? Das ist natürlich die Frage, die sich stellt.
Ja. Wenn das so wäre, ey, dann fände ich es aber ganz schön scheiße, das jetzt erst rauszufinden.
Das wäre krasser Plot-Twist.
Ja, auf jeden.
Daves Onkel.
Mhm. Mhm. Ja, also der hat schon echt große Filme gemacht mit seiner Produktionsfirma und jetzt eben auch diesen hier und den hat er eben auch geschrieben und zwar alleine. Und rausgekommen ist ein Film, der gerade mal 80 Minuten geht und eben Succubus heißt. Hattest du im Vorfeld was davon gehört? Gesehen hast du den nicht, ne?
Nee, gar nicht.
Du wusstest auch nicht, dass es den gibt?
Nee.
Okay, ging mir auch so.
Mhm. Dann bin ich jetzt gespannt über deinen Bericht.
Naja, zumal...
Auf deinen Bericht, meine ich.
Hier spielt ja jemand mit dem ich ja noch kurz das Vergnügen hatte, bevor er dann gestorben ist, nämlich Peter Simonischek.
Ah, stimmt.
Der ist ja mittlerweile schon tot.
Das war ja mitunter auch der Name, als du kurz recherchiert hast, wo du gesagt hast, okay, könnte doch interessant werden, weil du den Herrn ja sehr magst.
Ja, der ist 2023 gestorben und ich glaube, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, damit ich hier nichts Falsches erzähle. 22 haben wir noch zusammen gedreht. Also, ja. Und 89 hat er eben wilde Sachen gemacht, wie diesen Film hier. Weil das ist schon das ist ein abgefahrenes Ding, Alter.
Mhm.
Also, die Story ist halt einfach Zen-Tunchi. So, für die, die die Rezension nicht gehört haben, erzähle ich jetzt nochmal kurz. Das ist nämlich wirklich same, same. Mhm. Wobei, wir sind hier angeblich in der Schweiz. Das könnte man gegebenenfalls an den Bergen erkennen, aber ist, wie gesagt, ist das, was hier gesprochen wird, wenn überhaupt. Und die Leute, die beteiligt sind, das lässt eher auf Österreich schließen.
Mhm.
So, wir sind aber irgendwann im 19. Jahrhundert. Am Anfang gibt es auch eine Texttafel, wo uns kurz erklärt wird, was jetzt im Film passieren wird. Wo es nämlich schon eigentlich heißt, es geht hier um drei Sennenhirte, die mal eines Nachts auf die Idee gekommen sind, so einen Zen-Tunchi zu basteln und dann haben sie ein Problem bekommen.
Das ist aber nicht Russell Crowe, der das beschreibt, oder?
Nee.
Okay.
Wie gesagt, das ist eine Texttafel.
Mhm.
Und so sehen wir dann also, dass wir jetzt im 19. Jahrhundert sind, folgen erst so einem jungen Typen und nach sehen wir halt diese drei Sennenhirte. Das sind auch eigentlich alle Protagonisten des Films. Es kommt dann noch jemand dazu und dann haben wir auch schon alle vier. Also wir sehen ganze vier Personen in diesem Film.
Okay.
So, und jetzt sind diese drei Hirten eben Peter Simonischek als Sen, dann haben wir Giovanni Früh als Hirt und dann haben wir noch einen jüngeren Typen namens Andy Voss als Handebub. Und diese drei, die offenbar auch nur so heißen wie ihre Funktion und wahrscheinlich auch, das ist alles das Gleiche, weil ein Sen und ein Hirt ist in meinen Augen same, same.
Mhm.
Was ein Handebub ist, klingt auf jeden Fall auch nach irgendwas in die Richtung. So, und die sind jetzt eben irgendwo auf der Alm recht alleine und vor allem der Hirt ist ziemlich mit Blue Balls unterwegs, weil der schon irgendwie so gleich mal zu Beginn des Films irgendwie dann, weil er im gleichen Bett schläft wie der Junge, da mal so an dem rumfummelt und dann mal so seine Hand nimmt und durch seinen Schritt reibt und der Junge dann panisch aufschreckt und wegrennt. So, also da wird schon etabliert, die sind ziemlich alleine.
Oh ja.
So, und der Zen hat aber das Sagen, das ist jetzt eben Peter Simonischeks Figur, und macht ihm dann auch eine entsprechende Ansage und schlägt den dann mal kurz ein paar Mal so, um ihm klar zu machen, so geht's nicht. Und dann vergehen ein paar Tage, wir sehen, was die halt so machen. Und einmal fangen sie nachts an zu picheln und nach dieser durchzechten Nacht basteln die dann dem besagten Zen, Tunchi. Und es wird schon am Anfang mal kurz angeteased, dass es sowas wie ein Zen Tunchi geben könnte, weil der Junge kommt mit, der findet bei seinem Gang da mit den Kühen, findet der so eine abgefahrene, verformte Baumwurzel, die ganz gut als Kopf herhalten kann für diese Figur, die sie dann basteln. Ne? Und dann schnappen sie sich da so ein Oberteil von einem anderen, stopfen das mit Stroh aus und davor werden auch noch so ein paar Dinge unternommen, die auf so eine magische Komponente hinweisen könnten. Und jedenfalls plötzlich bewegt sich das, was sie da gebaut haben, und der Zen nimmt dann auch so die eine Decke weg und dann ist da der nackte Arsch von niemandem zu sehen. Und so haben sie jetzt also aus diesem Stoff und ein bisschen Stroh und dieser Wurzel, diesem Holz, eine Puppe gebaut, die dann zum Leben erwacht. Und so haben wir dann den Auftritt unserer vierten Person im Film. Das ist nämlich jetzt der Succubus, gespielt von Pamela Prati. Und diese Dame, Italienerin, ist zumindest mal gemessen an den Postern, die man so in ihrer Vita sieht, offenbar nicht das erste Mal nackt in einem Film. Aber sie ist es hier die ganze Zeit. Und zwar vollständig.
Okay.
So. Sie hat dann so einen roten Strumpf an, weil das war wohl das Gegenstück zu dem einen roten Strumpf. Mit dem haben sie dann eben dieses Ding gebastelt. Und ansonsten ist sie nackt. Hat dann noch manchmal so was semi-durchsichtiges an, damit das so ein bisschen weht im Wind. Aber ansonsten ist sie eigentlich primär nackt.
Schweinskram also.
Ja, ja. So, und als die jetzt zum Leben erwacht, findet das natürlich der Hirt, der sowieso ziemlich horny unterwegs ist, total gut, dass jetzt hier plötzlich eine nackte Frau mit auf der Alm ist, will dann an die ran und das Ziel scheint sie auch zu verfolgen, und der Zen erklärt dann aber, dass man dann halt, dass es dann bergab geht, also literally, wenn man dieser Dämonin verfällt.
Mhm.
Ziel ist jetzt also, von der wegzukommen. So, dann kommt auch noch eine Kuh ganz hässlich um. Die wird dann auch on camera seziert. Das sehen wir also on camera, wie eine Kuh gehäutet wird.
Schön.
Muss man mögen. Aber das ganze Ding geht, wie gesagt, nur 80 Minuten.
Mhm.
Ist zwar trotzdem recht langsam, sehr wortkarg. Wir sehen viel Landschaft, und was auch ein bisschen schade ist, dieser eigentliche Succubus, der kommt halt erst nach 50 Minuten.
So lange dauert das?
Ja.
Oh, okay.
Aber dieser Zen-Tunchi von 2010 ist definitiv ein Remake von diesem Film. Nur der hat das Ganze schon ein bisschen aufwendiger aufgezogen. Also hier ist schon einfach primär Landschaft. Diese drei Hirten, ein bisschen Rumgefluche, und ansonsten
okay,
dann halt die Dame in Form, oder der Succubus in Form dieser Dame. Die hat dann auch noch, die hat so Kontaktlinsen drin. Ich weiß nicht, ob man das, auf dem Poster ist sie, glaube ich, auch drauf. Ich weiß nicht, ob man das da erkennt. Aber dadurch sehen halt ihre Pupillen so sehr schmal aus und hat so ein bisschen was Katzenmäßiges.
Jetzt bist du aber fit im Zen-Tunchi-Universum.
Ja, ja.
Junge, Junge.
Ja. Eine Stelle habe ich sogar gesampelt, aber ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht hier raufgepackt.
Mhm.
Das war auf jeden Fall schön. Weil da wird einmal, wird die als etwas beschimpft, und das habe ich dann natürlich gesampelt. Na.
So, ist denn noch irgendwas hängen geblieben oder abgesprungen von dem Film, was jetzt außerhalb dieses Samples stattfindet? Also irgendwie, wo du sagst, fand ich gut, oder? Oder habe ich jetzt im anderen Teil jetzt so nicht gesehen, sondern...
Nee, das nicht. Also ich meine, das ist halt diese, das ist jetzt, natürlich geht es in so eine Folk-Horror-Richtung, ja, oder Alpin-Horror, habe ich auch mal irgendwo gelesen, soll wohl auch irgendwie eine Art Subgenre sein.
Alpin-Horror, okay.
Aber es ist, also ich fand die Nummer mit der Kuh sehr viel hässlicher als alles andere, was da passiert. Es ist schon das, was hier an hässlichen Dingen passieren könnte oder auch passiert, passiert im Off.
Okay.
Ne, also wenn jetzt der Succubus da abgeht. So. Das passiert primär im Off und deswegen funktioniert die Stimmung primär über die Berge und das Wetter.
Mhm.
Ansonsten.
Und du als Schweizer sagst, ich da bin der done that.
Ja, also allzu viel hat er nur wirklich nicht mit mir gemacht. Ich bin da ganz gut durchgekommen, aber das war es dann auch schon.
Mhm.
Das ist darüber hinaus wirklich kein groß empfehlenswerter Film. Das ist ganz nett. Aber er könnte wirklich deutlich früher losgehen und dann auch wirklich deutlich mehr machen damit.
Mhm.
Aber gut, das war, es hatte auch eine krasse Fernsehfilmoptik. So, das, ne, das war jetzt nicht, bestimmt kein Riesenprojekt. Also an sowas wie die Blechtrommel kommt der garantiert nicht ran.
Ein großes Vorbild, ja.
Ja, gut, da hatte ich auch so meine Probleme mit. Aber das hat ja, nichts mit der Produktions-, mit dem Production Value zu tun. So, mhm, ne? Das ist, hier ist halt wirklich einfach natürlich die Landschaft, die überzeugt.
Naja.
Ja, so viel zu Succubus. Aber hast schon recht, in dem Universum bin ich langsam fit. Mal gucken, ob es da noch andere Filme gibt, dann kann ich sagen, das habe ich auch irgendwann abgehakt.
Kannst ein Diplom schreiben bald.
Ja. Drüber, ja. Warte mal, ich kann mal versuchen, das so abzuspielen.
Du Zwiefotze des Saturn!
Okay.
Ja, schön, oder?
Also die spannungsgeladene Musik darunter auch. Ist,
Nochmal?
Du Zwiefotze des Saturn!
Ja. Geile Kombo.
Na, guess, bist du auch eine Sackhure?
Ich hoffe nicht. Zumindest wurde ich bisher noch nicht so bezeichnet.
Ja, siehst du.
Und ich wurde als einiges bezeichnet.
In Sampleform. Ja,
sehr gut.
Viel mehr kann ich da nicht raushauen. Es sind gute Sample hängen geblieben, aber ansonsten nicht allzu viel. Aber ich bin trotzdem gut durchgekommen. Ne?
Ich habe trotzdem das Gefühl, dass Red Rooms, der Atombomb-Film, den wir vorhatten, ein bisschen besser wegkommt. Als
meinst
der.
Du?
Ich, kleiner Hunch.
Ja, das ging schon. Aber ist halt jetzt wirklich kein Highlight. So, Punkte. 6,0, kein Metascore, Letterboxd 3,3. Da gab es dann doch ein paar Leute, die dem richtig was abgewinnen konnten. Die auch meinten, dass die Stimmung hier voll krass ist und so.
Okay. Ich sag 5,5.
5 sind es geworden.
5 nur.
Mhm.
Okay.
Aber hey, nah dran.
Nah dran. Naja, trotzdem. Halben Punkt verschätzt. Schade.
Mhm.
So, dann haben wir noch einen Auftragsfilm.
Einen haben wir ja noch.
Einen letzten.
Den finde ich gar nicht einfach zu raten.
Alter. Nee, den finde ich auch nicht leicht. Das ist schon für mich ein harter Ratespaß hier.
Ja.
Für Kumpel Dennis, den Bewegtbild-Bastard.
Dann bin ich ja wieder dran wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass du hier ein bisschen was gut fandest.
Dadurch, dass du jetzt in Führung gegangen bist. Davor hätten wir darüber diskutieren können, wer anfängt, aber...
Achso, ja, gut. Ich habe mir für dich mal 6,5 aufgeschrieben.
Mhm. Ich habe ein bisschen Schiss, Alter, weil die Zahl, die bei... Okay, krass. Das verunsichert mich wieder total.
Mhm.
Ich bleibe jetzt dabei. Für dich habe ich mir hier eine 4 notiert.
Mhm.
Die lasse ich jetzt mal so stehen.
Okay.
Entweder habe ich den Kniff des Jahrhunderts gerade gemacht oder mich komplett eingeschissen.
Ja, sehen wir dann.
Sehen wir dann, ja.
Mhm,
um welchen Film geht's denn?
Where's Papa?
Where's Papa? Wo ist Papa?
Das ist mal ein Filmtitel, der recht oft fällt im Film.
Das stimmt, ja.
Ja, das wird fast schon inflationär bedient, der Satz.
Aber wir wissen ja, dass Filmtitel von der Hauptfigur ausgesprochen ja viel später dann erst kam. Und deswegen ist das ja nicht die Hauptfigur, die oft diese Frage stellt. Und
das stimmt wohl, ja.
Hier in dem Film würde man es widerlegen.
Also, wobei es fast schon wahrscheinlich die weibliche Hauptrolle hier, ne?
Das auf jeden Fall, ja. Und ich habe sie vom Namen natürlich, als ich die Credits gelesen habe, konnte ich sie nicht sofort zuordnen. Aber als ich dann die erste Szene mit ihr sah, dachte ich so, ah, Maud. die alte Maud von Harold und Maud natürlich. Mhm. Ja. Und dann die Schauspielerin war das, nämlich Ruth Gordon. Und habe mich natürlich gefreut, die zu sehen, weil immerhin ist das ein 10-Punkte-Film, den ich sehr mag.
Naja, also zumal die ja auch für Rosemary's Baby einen Oscar bekommen hat, ne? Und ich finde es sowieso krass, weil sie ist Oscar-Preisträgerin und George Segal, oder nee, der wird wahrscheinlich nicht Segal ausgesprochen, ne? Segal.
Segal würde ich wahrscheinlich sagen, ja.
Ich meine, das auch mal irgendwo gehört zu haben. Ja, George Segal, der wiederum war Oscar-nominiert, immerhin für Virginia Woolf, den wir ja auch demnächst haben.
Stimmt, ja. So schließt sich der Kreis. Und der Regisseur Carl Reiner, den hast du, glaube ich, in deinem Losportfolio, weil der hat unter anderem Tote tragen keine Karos gemacht.
Ach ja.
Der bei dir noch aussteht. Also insofern haben wir hier den einen oder anderen Film aus dieser Bubble noch demnächst.
Ja, sein Sohn wahrscheinlich ein bisschen bekannter, ne?
Ja, der Rob.
Rob Reiner. Aber Carl Reiner kennen wir vor allem auch als Schauspieler.
Ja, ja, vor der Kamera definitiv auch aktiv.
Wie hieß er bei Ocean's 11, Alter? Saul?
Rubinek.
Saul Rubinek, das klingt richtig, Alter.
War das? Nee, Saul Rubinek ist ein Schauspieler. Das ist
er. Ach stimmt, nee, scheiße.
Saul Rubinek ist dieser Schauspieler, der auch in Ballad of Buster Scruggs mitgespielt hat. Das ist Saul Rubinek.
Schade, es klang so vertraut.
Es
klang
richtig, ja, es klang richtig, aber es...
Ja, auf jeden Fall Saul, ne? Wie auch immer.
Ja, mit dem Pelzmantel auf jeden Fall.
Ja, der fetten Brille.
Ja.
So, geschrieben hat das Robert Klein, basierend auf seinem eigenen Roman. Was ja schon mal nicht schlecht ist.
Mhm.
Wenn das die gleiche Person ist. Also wenn er dann ein Drehbuch schreiben kann. Ne? Aber rausgekommen ist eben auch hier ein Film, der nicht besonders lang ist. Dieser geht 82 Minuten.
Ja.
Und war ein Schnäppchen. Hat 1 Million gekostet. Aber ist halt auch aus dem Jahr 1970, ne? Und eine Komödie. Also.
Aber ähnlich wie bei Red Rooms, hast du schon mal was von vorher gehört von dem Film?
Nee, noch nie.
Genauso wenig wie ich, okay. Dann ist er bei uns beiden wieder komplett vorbeigesegelt.
Ja.
Alright.
Voll.
Willst du erzählen, was geht?
Ja. Also im Fokus steht Gordon. Gordon ist Anwalt, um die 30 und lebt mit seiner recht dementen und im Zuge dessen recht exzentrischen, verwitweten Mutter zusammen.
Mhm.
So, und weil er jetzt so ein pflichtbewusster Sohn ist, hat er nämlich, das erfahren wir zwar relativ spät, aber das ist kein großer Spoiler. Er hat halt seinem sterbenden Vater versprochen, dass er auf die Mutter aufpasst.
Jupp. Na. Mein Wort.
Und der Vater ist eben schon eine Weile tot. Den Part hat die Mutter aber erfolgreich verdrängt und fragt deswegen nonstop, where's Papa?
Hm.
Ja, und es ist halt nicht besonders spaßig, auf die Mutter aufzupassen, weil die halt auch echt öfter mal über die Stränge schlägt und man merkt, sein Frust ist jetzt nicht erst zu Beginn des Films da, sondern es scheint schon eine Weile so zu gehen. Und da muss irgendwie Veränderung her. So, und jetzt hat er wohl schon ein paar Pflegekräfte durch, die ihm helfen sollen, auf die Mutter aufzupassen. Und jetzt braucht er wieder eine neue. Und da stellt sich eine Dame vor, die dann plötzlich vor der Tür steht. Und er ist natürlich schockverliebt, weil das ist die Frau seiner Träume.
Da ist es wieder, das Wort.
Natürlich.
Zum Sonntag.
Und ihr geht's genauso.
Mhm.
Weil sie findet ihn halt auch schlagartig toll. Und jetzt hat er den großen Konflikt, dass wenn die halt wirklich auf die Mutter aufpasst, kriegt sie natürlich mit, was das für eine bekloppte Lady ist. Und so sieht er dann das gemeinsame Glück ein bisschen gefährdet.
Mhm.
Und jetzt muss er irgendwie parallel zu ihrer Ankunft sich um eine Alternative kümmern. Und da kommt dann irgendwann auch der Bruder ins Spiel, der potenziell da Hilfe darstellen könnte. Und so ist dann irgendwie, geht es den Film drüber, was machen wir mit der Mutter?
Ja.
Ja, die Dame Louise wird von Trish Van Devier gespielt. Und dann gibt's dann auch noch so ein, zwei Leute, die man sonst noch kennt. Aber es ist halt trotzdem beschränkt sich eigentlich auf dieses Trio oder Quartett, weil eigentlich halt die meiste Zeit der Geschichte geht's um das Verhältnis von Gordon zu seiner Mutter.
Mhm. Das ist richtig. So.
So.
Das ist,
Du fandst das nicht so doll.
Ne, wenn du mich fragst, ist der Film ist super seltsam. Also er sagen wir mal so, es ist eine Comedy, aber er kommt mit einem Humor daher, mit dem ich nicht so viel anfangen konnte. Oder der irgendwie an mir vorbeigesegelt ist. Mhm. Weil der hat schon so bestimmte Nuancen eines Spoofs. Mhm. Weißt du, wenn er total niedergeschmettert irgendwie auf so einer Parkbank sitzt und dann kommt plötzlich so ein Schuhputzer aus dem Nichts so und fängt an, ihm so die Schuhe zu putzen und ist dann aber sauer, weil er ihm kein Trinkgeld geben will, weißt du, und er traut einfach nur auf dieser Bank. Das hat schon was von Nackte Kanone.
Naja, auch das Ding mit dem Gorilla-Kostüm und eine schwarze Frau auf der Straße versucht, ein Taxi zu kriegen, kriegt's nicht, aber ja, er in seinem Gorilla-Kostüm kriegt das Taxi.
Ja, ja, natürlich. Also er hat schon teilweise so Spoof-Anleihen, aber dann ist der Humor auch wieder so, dass ich denke so, hä, sollte das jetzt lustig sein oder wie ist da der Punkt? Und dann, was mir noch ein bisschen aufgestoßen ist, definitiv die sehr klischeebeladene Inszenierung von POC-Charakteren hier in dem Film, also die schon über Humor hinausgehen, weil das sind dann offensichtlich, also so Vergewaltigung gehört dann zum guten Ton. Motherfucker muss in jedem Satz fallen, so von dem einen, von den Gangstern da im Park.
Na, der heißt so.
Ja, der heißt so, aber der sagt es ja auch in jedem Satz.
Ja, deswegen heißt er so.
Ach so, okay. Ja, weiß nicht.
Es ist wie Hodor.
Ja gut, okay. Wie fandst du es?
Erstaunlich lustig.
Du fandst es erstaunlich lustig?
Ja, Mann. Nein. Also, den Vergewaltigungswitz hätte ich nicht gebraucht.
Mhm.
Auch wenn das dann natürlich hinten raus so ein bisschen was aufmacht. Das ist natürlich beim besten Willen aus der Zeit gefallen.
Naja, vor allen Dingen auch, wie das aufgelöst wird, ist ja dann noch fragwürdiger.
Ja, ja. Weißt du, aber eben, es macht also, es bedient halt ein bisschen so die Figur vom Bruder. Mhm. Aber, also, ich war erstmal völlig überrascht, dass der plötzlich lustig ist.
Okay.
Weil ich halt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das eine Comedy wird. Und deswegen hat er mich damit ein bisschen überrascht und dann auch tatsächlich geschafft, mich da so ein bisschen reinzuziehen, weil ich gerade, also ihre Darstellung ist ja so herrlich unberechenbar und wie er halt einfach da die Schnauze voll hat, das fand ich schon ziemlich lustig, ey. Also wie er völlig zerstört im Gerichtssaal ist, das fand ich schon geil. Also nicht nur geil gespielt, wie er das macht, sondern es ist auch wirklich lustig.
Kennst du den Film Schmeiß die Mama aus dem Zug?
Ja.
Mit Danny DeVito.
Ja.
Das ist so ein bisschen so ein Prequel von dem Film,
ja,
ich
ja,
finde.
Ja, total.
Hätte man so sehen können. Mhm. Und den mochte ich damals tatsächlich.
Ich auch.
Der wurde von Attenbomb lustigerweise auch in den Lostopf geschmissen.
Mhm. Das passt halt aber zusammen. In das gleiche Fahrwasser, finde ich.
Das passt so ein bisschen in das Fahrwasser, aber da fand ich den Humor irgendwie, der war auch pechschwarz und so, aber der Humor war irgendwie mehr mein Ding.
Mhm.
Hier sind die Lacher so größtenteils an mir vorbeigegangen. Ich fand ein, zwei Sachen ganz lustig.
Das Altersheim auch, Alter.
Ja, ja.
Also ich fand hier schon.
Würde ich sagen, wir haben 72 Leute, das ist einfach nur so ein Haus. Ja. Weißt du, der drei sitzen auf der Bank und sagt, wenn ihr essen wollt, müsst ihr jetzt reinkommen und so. Paul Sorvino
übrigens. Ja, so voll krass, ne?
In einer seiner ersten Rollen.
Seine erste Rolle?
War das seine erste?
Ah, Film,
das war sein Filmdebüt, okay. Mhm. Ja, da hat drei, vier lustige Momente, aber jetzt nicht so, wo ich jetzt so in Lachen ausbreche und weiß ich nicht. Also Ruth Gordon, klar, unberechenbar in ihrer Rolle als Mutter, aber das hatte so ein bisschen so einen Woody Allen-Anstrich in manchen Momenten, finde ich, so von der Inszenierung, aber halt irgendwie nicht der Humor. Der war irgendwie.
Nee, der Humor speziell. War ein bisschen derber so und das fand ich aber irgendwie ganz geil.
Okay. Das hat dir gefallen. Ne?
Ja,
ich dachte, du wirst hier überhaupt nichts anfangen können mit, Alter. Und dachte, der geht hier komplett. Dass du hier komplett. Der geht komplett an dir vorbei, der Humor.
Nee, ich fand den dadurch auch wahnsinnig kurzweilig.
Okay. Abgefahren.
Ich meine, der geht 82 Minuten. Also.
Aber was ist denn hier so witzig daran? Also.
Naja, also zum einen finde ich halt wirklich, wie er das spielt, das zum einen schwer genervt sein von dieser Situation mit der Mutter und auf der anderen Seite dann dieses unfassbar Faszinierte und die machen das ja beide, bedienen es ja voll, ne? So, die sind ja plötzlich in ihrem völlig eigenen Film und dann geht es nur darum, wie kriegen wir jetzt die Mutter in dieses Szenario oder vielmehr aus diesem Szenario. Und sie zieht da anfangs ja noch ein bisschen an einem anderen Strang. Und ich meine, diese Versuche fand ich schon auch sehr witzig.
Mhm.
Vor allem, geil die Mutter sie auch lange Zeit für Gordon hält.
Ja.
Das fandst du nicht witzig?
Nee.
Wow.
Naja, halt eine demente Mutter halt, die überhaupt nicht mehr Realität von
ja, aber
von Vergangenheit und Zusammenhalt.
So geil, selbstsicher in dieser Demenz. Das ist ja das, was so witzig macht.
Ja,
ne? Die rennt ja jetzt...
Ja. Gut.
Die rennt ja jetzt nicht rum irgendwie wie Dieter Hallervorden und sagt, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. So, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt.
Kommst du jetzt auf die Dahler von? Ne?
Ja, hat der nicht auch bei Honig im Kopf
Ach Demenz so, da bist gespielt? Du jetzt. Ja, keine Ahnung, die habe ich nicht gesehen. Ich dachte, kommst du jetzt auf, mit irgendeinem Didi-Sketch, Alter, den ich nicht kenne.
Nee, naja, vielleicht die nächste Till Schweiger-Referenz wegen Simonischek noch. Keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls finde ich das halt geil, dass die so sich so sicher verhält in ihrer verschrobenen Art.
Ja, fast schon manipulativ in manchen Momenten, wo du nicht weißt, okay, macht die das gerade bewusst oder ist das jetzt immer noch ihre Demenz? So, weißt du, also, ja. Aber trotzdem, seltsamer Film, Alter.
Ja, der ist seltsam und das Pacing ist all over the place. Voll. Also voll, aber das hat die Nummer nicht wirklich schlechter gemacht, finde ich.
Okay. Dazu hat er zu wenig, also für eine Comedy hat er für mich zu wenig Lacher, die halt wirklich punkten. Insofern war das bei mir leider ein Schlag ins Wasser. Hm. Aber schön, dass du hier ein bisschen was rausziehen konntest.
Okay. Fuck, echt? Fandst du den so scheiße?
Ja, ja.
Oh Mann, Guess, Alter.
Nicht gut. Dennis, Alter. Hat er wieder einen gebracht hier. Hm. Dennis wird der neue Atombomb. Atombomb 2.0 heißt Bewegt mit Bastard, Dennis. Naja.
Ja, je, dann gucken wir mal, wo du hier gelandet bist.
Ja, gucken wir mal. Wollen wir Punkte nennen?
Ja. 6,4 auf IMDb, kein Metascore, Letterboxd, passenderweise eine 3,2.
Ja, die Vergewaltigungsszene und die Darstellung
aber
der schwarzen Gang. Also
das finde ich so krass.
Hat es mal ein bisschen runtergedreht.
Ich bilde mir ein, dass ich da echt sensibilisiert für bin. Und ich fand das nicht so schwierig oder fragwürdig, das Ohne Bild, Witz. Was hier von schwarzen Menschen gezeichnet wurde.
Die erfüllen ja nur eine einzige Funktion und zwar, darfst nicht durch den Park gehen. Also bist am Arsch, wenn du durch den Park gehst. Und es ist ja auch egal, wo er langläuft und zwar, die sind immer am Start.
Aber Alter, die erklären ihm doch, dass das ihr Business ist.
Ja, das ändert ja nichts daran,
also
was
sie
letztendlich
sind. Ihn ja, zu ihm macht das viel blöder als die,
natürlich,
weil er das immer wieder macht.
Ja, Alter. Er ist ja auch ein Dummdödel und ein Blödmann. Aber Alter, was die da, also zu was die ihn da überreden und so weiter, dann sagen sie, ja Digga, du bist jetzt hier, musst doch wissen, worauf du dich einlässt und so. Das ist doch nicht cool, wie die dann gezeichnet worden sind.
Naja, also ich meine, die sind kriminell, okay, aber das alleine macht es ja nicht fragwürdig.
Warum sind die alle schwarz, die kriminell sind? Die einzigen Charaktere in dem Film, die schwarz sind?
Nee, es sind auch die einzigen, die kriminell sind, ne? Also das ist ja jetzt kein Riesenuniversum, was hier aufgemacht wird, sondern in dem Mikrokosmos geht es ja darum, dass er halt immer wieder auf das gleiche Ding reinfällt, weil er immer wieder durch den Park zu Gordon Klar. läuft und die da auf ihn warten. Also wie gesagt, das macht ihn halt zu dem Blöden und die sagen halt so, hey, das ist unser Business, wir sind im Park und nehmen Leute aus. Und das ist ja für dich jetzt repräsentativ für schwarze Menschen gewesen, oder
was? Naja, auch die Zeichnung von denen war halt sehr klischeehaft. Weißt du, so dieses, hey man, und so hin und her, what are you doing, und so hin und her. Und der eine halt mit seinem Motherfucker, Motherfucker. Nicht cool.
Echt?
Ja, nicht cool, wie ich finde.
Die ist sehr souverän.
Und da kommt die Vergewaltigungsszene, die das Ganze nochmal getoppt hat, wo ich gesagt habe, okay, gut, hier geht's richtig.
Ja, bei. Das meine ich halt, ne, das ist also,
ja,
das
gesagt,
Vergewaltigung
gebraucht,
als
das
Witz,
schon.
Das ist natürlich hochgradig fragwürdig.
Ja, und wer hat's initiiert? Zufällig die schwarze Gang, die etwas klischeehaft gezeichnet worden ist, also, weiß nicht.
Naja, aber der schlussendlich vergewaltigt, ist ja nicht schwarz.
Ja, gut, das ist der Dummdödel, der sich von allen jetzt rumreißen lässt und so weiter und
jetzt willst du ihn hier noch als Opfer darstellen, oder was?
Na, nicht als Opfer. Er ist ja der Vergewaltiger, also insofern ist er definitiv nicht das Opfer, aber er ist definitiv ein Mitläufer.
Ja, aber das Mitlaufen, das Vorangehen haben wir nicht gezeigt bekommen.
Ja, aber wer hat sie denn festgehalten? Wer hat sie denn da angeschleppt und so weiter? Und ja, fang doch so an. So, also wer hat das Ganze initiiert? Das war doch die Gang.
Naja, aber wenn du hinten raus weißt, wer es war, ist es halt alles gar nicht mehr so fragwürdig.
Was?
Nee, diese Person war ja nicht die, sie vorgegeben hat.
Ja. Das wusste man ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ist ja auch egal, jetzt müssen wir nicht spoilern. Das ist ja auch ein Gag.
Ja, nö. Also deswegen, ich fand das gar nicht so fragwürdig.
Ja, gut. Also, was Papa? Bei mir nicht gut, bei Lee schon.
Ja, so kann man es zusammenfassen.
Dann fassen wir das so zusammen.
Okay, wo bist du gelandet?
4,5.
Oh,
du?
Wir haben mal kurz 2 Punkte daneben. Ich bin bei 7.
7 von dir? Ja. Alter, okay. Ich bin ein bisschen mehr verschätzt.
Oh ja.
Oh ja.
Okay, crazy.
Ja, du bist bei 4 Miesen und ich bei 2,5.
Just trying to have a good time.
Ja, wie läuft das so?
Nicht so gut.
Nicht so gut.
Nee.
Lässt dich immer wieder aufs Punkteraten ein. Es war so schön bis jetzt.
Es hat so viel Spaß gemacht in den ersten 4 Episoden, wo wir noch kein Punkteraten hatten.
4,5, Alter. Autsch.
Ja. 4,5. Das ist so eine von den Komödien, wo ich danach merke, wie oft ich gelacht habe und sage, okay, ich kann ihm nicht viel Punkte geben, weil irgendwie ist der schon kurzweilig. Also man kommt schon durch diese 83 Minuten. Da,
aber das finde ich immer schon irgendwie wieder lustig, Alter. Weil sobald bei einem Film Komödie draufsteht, muss der bei dir durch so einen Test durch. Dann kann der dich nicht einfach unterhalten, sondern dann muss er dich zum Lachen bringen. Und
ja, eine Komödie, die dich nicht zum Lachen bringt, ist keine Komödie.
Ja, aber warum hat der Film damit für dich gleich verkackt, Alter? Nur weil irgendjemand Comedy draufgeschrieben hat. Du weißt doch gar nicht, was der Filmemacher damit erzählen wollte.
Du hast doch selbst gesagt, dass es eine Comedy ist. Du siehst doch, dass
ja, das steht drauf. Aber
es sind doch Gags in dem Film, die entweder bei dir zünden, deinen Humor treffen oder deinen Humor nicht treffen.
Aber der kann dich doch auch einfach nur unterhalten, ohne dich permanent zum Lachen zu bringen.
Hat aber nicht.
Ja, das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Aber mein Punkt, den ich ja machen will, ist, dass ich sage, sobald auf einem Film Comedy draufsteht, muss er bei dir so einen Test durchlaufen.
Das hängt davon ab, ob Comedy vielleicht ein Anteil des Genres ist. Also ob jetzt so Comedy draufsteht und er es trotzdem nicht lustig hat, aber andere Schauwerte oder die Handlung ist gut oder der dramatische Anteil ist gut oder du hast trotzdem Emotionen, die du hier fühlst, dann ist das fein. Okay, aber wenn das so ein Sammelsurium an Gags ist, dann...
Aber versuch das doch jetzt mal als Liebesfilm zu verstehen. Dann hätten dich ja die paar lustigen Momente, die du dann doch scheinbar erlebt hast, voll überraschen müssen.
Also wenn das ein Liebesfilm ist, dann ist das schon sehr, sehr klischeebeladen mit von wegen so Liebe auf den ersten Blick und sofort sind beide verschossen und können nicht voneinander lassen und so, dann ist das schon...
Das ist schon auch nichts für dich, oder?
Nee, ich würde schon ein bisschen subtiler
installiert haben. Glaubst du, das gibt's nicht?
Wie bei Stadt der Engel zum Beispiel.
Ah, ja.
Oder The Notebook.
Mhm.
Muss schön sein. Er lacht mich aus.
Ey, weil das fand ich wirklich krass, wie die das beide gespielt haben.
Die haben das beide gespielt wie bei Airplane, Alter.
Ja, aber das macht's doch lustig, Alter, dass die halt plötzlich in dem Moment, wo die sich in die Augen gucken, es kann drumrum eine Bombe hochgehen, so, dann sind die nur füreinander da.
Aber dann waren die ja doch nicht füreinander da, weil sie hat ihm ja dann die kalte Schulter gezeigt, als sie gesehen hat, wie seine Mutter da drauf ist und so weiter. Also wo ist denn da die Liebe?
Sie hat ihm nicht eine kalte Schulter gezeigt. Sie
ist abgehauen.
Ja, aber die Begründung bekommen wir doch dann dafür.
Ja, gut. Ja. Sie wird niemals die Stelle erreichen, die ich habe. Drecksfilm.
So ein Hater.
Nee, Dennis, nee. Das war nix.
Ja, das muss er sich gefallen lassen jetzt in dieser Episode, dass knallhart Atombomb scheinbar besser abgeschnitten hat als Dennis.
Den Schuh muss er sich anziehen, ja. Den Schuh muss er sich anziehen, Dennis. Du hast gegen Atombomb verloren, Alter. So tief bist du gesungen, Junge.
Wohlgemerkt in Guess Ansehen hier.
Ja, naja, Moment. Ja. In deinem Ansehen auch, weil er ist ja nicht an Red Rooms rangekommen von den Punkten. Oder?
Knapp, ja.
Ja gut, knapp, aber nicht ganz angenommen. Atombomb hat das Rennen gewonnen, auch im direkten Vergleich von dir.
Na ja, gut, der hat natürlich mit dem Succubus auch wieder ein bisschen was runtergezogen.
Achso, ja gut, dann nimmst du den Durchschnitt, dann hat Dennis gewonnen.
Ist Red Rooms besser weg, ja.
Das geht natürlich auch. Nee,
im Durchschnitt ist dann Dennis besser weggekommen, ja, hast recht. Naja, wie auch immer.
Wie auch immer.
Heute viel für Support, ne? Nur die Mumie war einzig und allein was auf Guestmiss gewachsen ist.
Stimmt, ja, von mir war kein Los. Und den nächsten Auftragsfilm machen wir für Fabse in der Supporter-Episode am Sonntag.
Ja.
Die könnt ihr hören, wenn ihr uns bei Patreon oder Steady ein paar Euros im Monat rüberschiebt für die Mühen und für die Zeit, die wir hier investieren für euch, um euch zu entertainen. Insofern gerne mal da reingucken. Da gibt es Tabelleneinsicht, Losfilme, Auftragsfilme wie heute besprochenen. Und ihr kriegt jeden Sonntag besagte Support-Episoden um 18 Uhr. Und da besprechen wir The Hunter, ich glaube, der letzte Steve McQueen-Film.
Der letzte,
bevor er gestorben ist.
Und zwar knapp. Der ist ein paar Monate danach gestorben, ja.
Insofern schauen wir mal, wie der wegkommt.
Mhm.
Auf jeden Fall habe ich den noch nie gesehen und der hat mir gefehlt in seiner Filmografie.
Ging mir genauso.
Ging mir genauso.
Ja.
Dann bin ich gespannt, wie der wegkommt. Das dann Sonntag mit der Supporterschaft.
Siehste, was es alles gibt für Leute, die uns supporten. Spiel, Spaß und Spannung. Wir sind das akustische Ü-Ei, Alter.
Ja, sind wir. Crazy.
Verrückt. Ja, geil.
Hast du noch was auf dem Herzen?
Nein.
Gut.
Hab alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ich bin für heute leer.
Sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Freitag gibt's wieder die Bewegtbild-Bastarde.
Mhm.
Nee, Lüge.
Mach, ja?
Ja. Die Bewegtbastarde war nämlich schon am Freitag. Diesen Freitag gibt es eine Episode von Dennis und Lee.
Ach,
die ich in Palermo gehört habe, ach, tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, die kommt jetzt erst.
Ja,
okay.
Ja. Als ich in Palermo im Urlaub war, habe ich nämlich diese Episode von euch beiden gehört und die kommt jetzt raus.
Da war es auch gefühlt noch Sommer, als wir die aufgenommen haben. Alter. Ja, crazy.
Jetzt,
okay.
Jetzt haben wir November.
Ja.
Jetzt habt ihr ungefähr eine Vorstellung, was für einen Vorlauf wir mit den Freitagsepisoden zumindest hatten hier mit den Jungs.
Apropos, ich habe das auch nur mitbekommen, weil du das jetzt auf Social Media gepostet hast. Du hast mit Dave über die 4. Fargo-Staffel gesprochen.
Richtig.
Kannst du mich da mal kurz aufklären, wo du gelandet bist?
Ich war dann, also im direkten Vergleich gebe ich euch allen recht, weil das ist ja auch eine Staffel, die gern mal runtergezogen wird, wo es hieß, so, die ist halt nicht gut. Und ich glaube, bei dir kam die auch nicht so gut weg.
Ja, ich habe nie gesagt, dass sie nicht gut ist, sondern eher, dass sie halt nicht an die anderen rankommt. Ne?
Okay, dann sind wir wiederum auf dem gleichen Level, weil da wäre ich auch. Ich bin auch dabei, wenn es heißt, so die ersten 3 Staffeln waren besser, aber die ist trotzdem sehr, sehr gut und hat so diesen Fargo-Geist. Ich
das
glaube,
ist das Ding. Der Style von Fargo unterhält mich halt schon fast zum Maximum.
Voll.
Aber die kackt schon ab, verglichen mit den anderen.
Ja, und Chris Rock ist halt eine Fehlbesetzung.
Ja, siehst du auch so. Okay.
Definitiv, aber dafür punktet er mit ein paar Nebencharakteren. Mm. Timothy Oliphant und
der,
hier,
der etwas mehrgewichtige Italiener, Alter.
Der kenne ich aus Gomorra und so. Aber auch Jesse Buckley fand ich großartig.
Ja, Mann.
Die war mega.
Gut, so krass, die ist immer gut.
Insofern holt die da auch wieder einiges raus. Ach, Dings fand ich übrigens auch sensationell, der den Ian gespielt hat hier, der Paddingtons Vater hier. Wie heißt er denn, Mann?
Ach,
Paddingtons
so.
Vater, oder? Der James Bond auch hier.
Q meinst du?
Ja, der Q gespielt hat.
Ja, genau. Ja. Alter, wie heißt der Typ?
Hast du sofort die Gesicht vor Augen?
Ja, oder? Ja. Der hat auch so ein
ewig
wenig speziellen Namen. Ne?
Ja, das irgendwie schon. So, komm jetzt.
Ja, bitte guck nach.
Muss ich mal nachgucken.
Boah, das ist wirklich, das ist so.
Das ist so einer, wenn Modell, ich, so, wenn ich das jetzt Bild hören würde, würde der mir sofort einfallen, Alter.
Ja?
Das ist so einer von denen, ja.
Mhm.
Achso, jetzt muss ich hier nach Staffeln sortieren. Okay, Staffel 4. Der heißt Ben Whishaw.
Digga, der heißt natürlich nicht, dann meine ich einen komplett anderen.
Du meinst einen anderen?
Ja.
Okay, ich meinte Ben Whishaw.
Warum sprichst du dann von Paddingtons Papa, Alter?
War er nicht Paddingtons Vater?
Nee, er war Paddington.
Ach, Ben Whishaw war Paddington. Ja. Knapp daneben. Ob jetzt der Bär oder der Vater, meine Güte.
Okay, mich ja beruhigt, weil ich mich gerade gefragt habe, wen der Papa von Paddington bei Fargo gespielt hat.
Aber Ben Whishaw war definitiv der Q in James Bond, oder? Da waren wir zumindest bei dem gleichen.
Ja, in späten Jahren, ja, natürlich, ja.
Ja, ja, ja. Also den fand ich sensationell, als Ire, der irgendwie trotzdem irgendwie in dieser italienischen Gang aufwächst und nie so richtig zu denen gehört, aber
was
trotzdem.
Was sie dem auch für eine Backstory geben, ne? Das ist richtig krass.
Ja, ja, mega. Wie abgefuckt der auch aussieht mit diesem schrägen Hut und so. Die sind ja alle so voll, so, weißt du, in diesen Maßanzügen und so, weißt du, und diesen Mänteln und so. Und er halt mit seinem schiefen Hut und seinen komischen Jacketts und so.
Ja, das Setting fand ich auch geil, nur eben irgendwie blieb das alles so ein bisschen hinter den anderen Staffeln zurück.
Ja, es blieb ein bisschen zurück, aber es ist trotzdem bin ich froh, die auch chronologisch gesehen zu haben. Es ist immer noch eine sensationelle Serie auch mit
Find
der
ich
Staffel.
Auch.
Und,
also ich glaube, wenn bei mir wäre das so, wenn so die ersten Staffeln wahrscheinlich alle eine 10 sind, wäre das wahrscheinlich so eine 8 oder 7,5.
Ah, okay. Ja, dann ist ja Meckern auf hohem Niveau dann.
Ja, sowieso.
Ja, weil damals hast du auch gesagt, so, nee, da will ich auch nicht drüber reden und so, die war nicht so doll und bla, so, das klang alles so ein bisschen negativ.
Naja, weil,
so,
guck mal, dann kann ich halt immer nur erzählen, ja, alles nicht so geil wie die Staffeln davor. Es ist halt schwer, das zu bewerben, wenn das so ein Abfall ist im direkten Vergleich, ne? Aber natürlich, das reicht immer noch logischerweise, dass ich mir dann die nächste Staffel angucken würde.
Und du hörst jetzt nicht mehr in unsere Episoden rein, ja? Die hast du ja zumindest.
Jetzt haben wir ja lang und breit etabliert, dass ich keine Podcasts höre.
Ja.
Und unseren höre ich ja auch nur so weit, ich dann beurteilen kann, dass das für mich akustisch fein klingt.
5 Minuten also.
Nee, ich muss mich ja schon hin und wieder ein bisschen durchskippen.
Gib's doch zu, du hörst dich gerne selber reden. Deswegen nee. Hörst du die Episoden, wo du selber mitspielst.
Nee, dann fallen mir wieder 1000 Füllwörter ein, auf die ich dann gesagt habe und so. Das geht mir dann wieder auf den Keks. Und ich denk so, Digga, was hast denn da schon wieder formuliert und hier und da und so.
Ja, das geht dir auf den Keks, okay.
Naja.
Na gut. So.
So, jetzt aber wirklich, sind wir raus und hören uns dann in der nächsten Episode.
So machen wir's. Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.